Folge Nummer 4, Math of Thrones, Teil 1. Heute lassen wir rechnen. Mithilfe einer sogenannten Netzwerkstrukturanalyse wurde tatsächlich ermittelt, wer denn jetzt eigentlich die wirklich echte Hauptfigur in der Serie Game of Thrones ist. Außerdem klären wir, warum nutzt Jon Snow valyrisches Gummi? Und wir stellen die These auf, Cersei ist wie Walter White, nur rückwärts. Hier ist der Fred und genau, das hier ist der Klugschiss mit der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Viel Spaß.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Oh yeah. Hello. Ich wurde von vielen Leuten angesprochen, dass der Song ein totaler Ohrwurm ist.
Ja, das ist wahr. Aber richtig, also kann ich persönlich auch nur bestätigen. Ich habe ihn tatsächlich bei mir auf dem Handy mittlerweile.
Das wird ein Hit.
Was, ernsthaft?
Ja, wirklich. Ich höre den tatsächlich früh, immer wenn ich im Bad stehe.
Gottes Willen.
Ja, du musst mal den Klingelton reinmachen. Der ist in meiner Playlist drin. Der kommt dann ganz kurz, wenn ich kurz gut drauf und dann geht's weiter. Aber es ist einfach nur so Freds musikalisches Talent.
Euch ist sehr, sehr, sehr langweilig, Leute. Ja, herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Und bevor wir uns ins Thema stürzen, erstmal so ein bisschen allgemeines Blabla und so weiter. Eigentlich ist mein Plan ja langfristig, die Leserbriefe und so allgemeine News eher an den Schluss des Podcasts zu setzen. Aber wir müssen das jetzt mal an den Anfang setzen. Denn
die Leserbriefe sind doch richtig oldschool, Gottfried.
Hörerbriefe.
Also, wir lesen keine Kommentare, wir haben noch Leserbriefe.
Genau, es gibt immer Abschriften vom ganzen Podcast, die Leute in der Zeitung lesen. Genau.
Der arme Praktikant, der das aufschreiben muss.
Ja, wir sind die Kack- und Sachgeschichten für alle, die vielleicht neu dabei sind. Alberne Themen knallhart analysiert. Und wir sind
Sorry, ich muss gerade daran denken, das hast du gerade in dem Song noch gesungen. So als hätte man dir nie erklärt, dass man Dinge nicht mit sich selbst.
Das stimmt. Doppeln kann nicht schaden. Ja, genau. Worum es bei uns im Podcast geht. Wir reden nicht einfach nur über Serien, Filme, Games und die Popkultur, sondern wir greifen uns bestimmte Aspekte daraus und analysieren sie bis aufs Blut. Ja, wir sind alle Hobbywissenschaftler in unserer Freizeit hier am Schreibtisch. Ja, ich möchte mal ganz kurz meine Gäste, die ihr jetzt schon gehört habt, vorstellen, die hier heute mit mir sitzen. Das sind tatsächlich die gleichen Nasen wie in den letzten Folgen auch. Da hätten wir zum einen unseren lieben Tobi.
Hodor.
Du siehst ja ein bisschen aus wie Hodor, mit deinem Bart.
Die kurzen Haare auch.
Und deinem schwarzen Kapuzenpulli.
Ja.
Tobi ist Postproduktionsmensch, Mitarbeiter, also du...
Ich mache Fernsehen.
Du machst Fernsehen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Außerdem ist Tobi semiprofessioneller Käseproduzent.
Das ist korrekt.
Ja, ich weiß, ich weiß, andere Leute machen was Cooles, wie irgendwie ein Wein oder ein eigenes Bier, aber Tobi kam freudestrahlend an und meinte, hey Leute, ich mache jetzt Käse, wie jetzt, mit den Füßen?
Oder? Das ist fantastisch, ich mache auch irgendwann mein eigenes Bier dazu, eines Tages würde die mir dankbar sein.
Ja, also Tobi genau, hat ich dann schön geisteswissenschaftlich vor Bier und Käse sitze, da freue ich mich echt schon drauf.
Tobi hat uns vor kurzem verraten, dass er seinen eigenen Käse zu Hause macht und darauf können wir vielleicht irgendwann nochmal eingehen, jetzt nicht, denn sonst muss ich mich übergeben. Und auch an der anderen Ecke sitzt Richard.
Ein Mann ist bereit, über das Thema zu reden.
Oh Leute, ihr seid so gut vorbereitet. Habt ihr euch das aufgeschrieben in der U-Bahn?
Ja, genau. Ich habe wochenlang an dem Text gesessen. Hodor.
Sehr gut. Richard ist Ex-Filmkritiker. Fragt nicht, wieso Ex.
Nicht, weil ich so schlecht war, nein. Ich hab tatsächlich aufgehört, um mein Studium zu verfolgen.
Das sagen sie alle. Und Fotograf.
Genau.
Du bist aber nicht so ein Hipster-Fotograf, der mit Jutesack in Berlin rumhängt, sondern du bist ein kommerzieller Fotograf. Darf man das sagen?
Naja, ich bin ein Auftragsfotograf.
Also Kommerznutte.
Ich bin halt keiner, der sich hinstellt und versucht, dem Kunden halt seinen Stil aufzudrücken, sondern ich habe das Glück, ich werde wegen meines Stils geholt.
Oh.
Und das ist schon was Schönes. So.
Das ist ein bisschen wie Product Placement.
Das schneiden wir eh raus.
Ich hoffe so.
Um das zusammenzufassen, wir sind alles Mediennutten. Und
Hartgeldnutten.
Ja, um mal ganz kurz zusammenzufassen, was bisher geschah. unser schöner kleiner Previously on the Kack und Sach Stories. Unser schöner kleiner Podcast, unsere schöne kleine Talkrunde ist noch ganz, ganz, ganz frisch aus der Traufe gehoben. Wir sind praktisch gerade erst aus dem Ei geschlüpft, denn zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hier aufgezeichnet wird, ist es Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr. Heute ist doch Mittwoch, oder?
Ja, heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, ja, aber ich habe auch kein Zeitgefühl mehr, weil halt...
Heute ist eigentlich irgendwie Wales gegen Portugal, aber auch Mittwoch.
Wurst. Ja, aber ist egal. Ich muss mir Ronaldos Birne jetzt nicht zwingen.
Der hat doch schon getroffen.
Ich rede lieber über die...
Der hat getroffen?
Ja, ist ja furchtbar.
Ich finde Fußball total albern, aber darüber reden wir ein andermal. Heute ist der 6.7. Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr.
Wenn du bitte die Tageszeitung hochhalten musst.
Und ja, das können dann die Leser nachlesen. Ja,
genau.
Und zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, sind die Kack- und Sachgeschichten seit nur knapp über einer Woche online. Wir haben letzte Woche Dienstag das Ganze veröffentlicht. Das ist für einen Podcast ja wirklich nichts. Gar nichts.
Wenn du das sagst.
Wenn ich das sage. Und trotzdem haben wir es praktisch aus dem Stand geschafft. Und jetzt kommt ein kleiner Tusch, in die iTunes-Charts unter die Top 20 zu springen.
Ooh.
Ja, also leider nicht die All-Together-Podcast-Charts, sondern in Anführungszeichen nur in unserer Kategorie. Denn wir laufen ja in der Hauptkategorie unter TV und Film. Sind da aber jetzt tatsächlich in den Top 20.
Voll geil. In den Top 10 sogar.
Das ist total geil.
Wir sind doch von Platz 16 oder 18 so innerhalb von zwei
Tagen auf 8
gesprungen.
Da ist sehr viel, da ist viel Bewegung drin. Heute Morgen waren wir auf der 14, dann waren wir kurz mal auf der 8. Als ich vorhin geguckt habe, waren wir nochmal auf der 12. Ist ja auch egal,
wichtig
Leute.
Ist die 8.
Das sind immer die Peaks, die wichtigsten.
Wichtig ist.
Kopf zählt, ne?
Genau.
Genau, wichtig ist, dass wir da überhaupt drin sind. Und das ist schön.
Ja.
Definitiv.
Also danke an alle, die das möglich gemacht haben,
genau.
Wie man so schön sagt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, und danke für die schöne konstruktive Kritik bei iTunes. Ich fand es ja sehr schön auch zu lesen.
iTunes-Rezension. Genau, das möchte ich erstmal zum sonst haben wir es am Schluss gesagt, jetzt zuerst. Alle, die uns cool finden und die uns was Gutes tun möchten.
Nur die.
Kauft meinen Käse.
Und nein.
Hört euch den Käse nicht nur an, kauft seinen Käse.
Ich werde viel rausschneiden müssen bei der heutigen Episode. Alle, die uns cool finden und die uns was Gutes tun möchten, iTunes ist praktisch ja der Hauptverteiler von solchen Audio-Podcasts. Geht auf iTunes, abonniert uns da und gebt uns eine Rezension. 5 Sterne mit einem kurzen Text, wie toll ihr Tobis Käse findet.
Wie toll ihr Tobis Käse findet, das ist so doppeldeutig.
Schlecht, oder?
Und ihr sitzt nicht mal neben ihm.
Was mich aber tatsächlich noch mehr gefreut hat als diese Chartplatzierung, ist, dass wir tatsächlich schon relativ viele Zuschriften haben. Ja, also dass auf unserer Website selbst kann man ja unter den Episoden kommentieren. Das haben genau 0 Personen gemacht.
Voll geil, oder?
Ich glaube, die meisten. Die meisten wissen das gar nicht.
Wo kann man das
ist eine WordPress-Seite, die wir da haben, also auf unserer Webseite.
Ach, du kannst direkt unter dem Podcast.
Ja, kannst du unter den Folgen kommentieren.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Das macht auch kein Schwein.
Ich habe mir neulich die Seite wieder angeguckt. Nee, weil ich dachte mir auch, das macht bestimmt keiner. Also ich hätte doch nicht gedacht, dass Fred das jetzt als Feature einbaut, aber
cool. Warum auch?
Kann man machen, hat bisher noch niemand gemacht, aber es war so, dass mir einige jetzt per E-Mail und per Facebook geschrieben haben. Also die meisten schreiben tatsächlich über Facebook und ihr dürft auch immer bei konstruktiver Kritik und egal, ob es was Gutes ist oder ob ihr über Tobis Haaransatz meckert oder es ist egal, schreibt uns gerne jederzeit. Ich freue mich immer riesig über Zuschriften und ich möchte kurz so ein paar kleine Zuschriften zitieren. Und zwar...
Na dann zitier mal.
Schrieb uns Julia, ich sage jetzt immer nur den Vornamen, Julia schrieb uns zu unserer Watchmen-Folge: Tobi ist so eine fürchterliche Laberbacke und man versteht ihn voll oft nicht. Er überschlägt sich teilweise ja fast beim Labern und redet dann voll undeutlich. Aber zur Folge allgemein, so komplex hätte ich mir das Thema nicht vorgestellt. Hut ab, mega cool.
Darf ich da kurz reinschlagen? Und zwar, das Ding ist, warum Tobi dann so schnell redet. Man muss vorher wissen, Fred meinte zu uns, die Folge soll nicht mega lang werden.
Ich bin der Böse. Unter 2 Stunden wäre schön. Dann hat ein User namens Serpent auch zur Watchmen-Folge Folgendes geschrieben. Dr. Manhattan, echt jetzt? Ein großer blauer Ball? Ich habe gerade Tränen lachen müssen. Und 5 Smileys dazu geschrieben.
Boah, 5 Smileys? Ja,
Wahnsinn. Kurze Erklärung, die es nicht gehört haben. Wir haben die Figur Dr. Manhattan, über die haben wir gesprochen. Und ich war der Meinung, dass wenn er wirklich so logisch ist, wie er das zu sein scheint, dann sollte er als großer blauer Ball auftauchen und nicht als Mensch.
Mit Penis und Glatze.
Dann hat Dr. Banano geschrieben. Dr. Banano hat geschrieben.
Was haben die alle für gute Namen? Na,
könnt ihr mal aufhören, euch über die Usernamen
zu sagen? Ich heiße Tobi. Dr. Banano ist ja genial.
Dr. Banano hat geschrieben, Fred, wann kommt die nächste Folge? Ich brauche was, das ich beim Programmieren hören kann.
Alter,
geil. Beim Programmieren? Der scheint auch viel Zeit zu haben.
Ob man sich da konzentrieren kann, ist die andere Frage.
Es kommt immer auf die Programmierarbeit an.
Dann hat Frieda geschrieben... Verdammt, Mann, der Computer heißt Karen, ihr Banausen.
Ah, stimmt. Ich hab's auch nochmal nachgeguckt und ich hab...
Wir haben über SpongeBob's Computer, über Planktons Computer in unserer SpongeBob-Folge gesprochen und wir haben den Namen falsch gesagt, sorry.
Ja, aber das war auch nur eine Frage in den Raum geworfen, weil ich weiß
gar nicht mehr, wer... Du hast schon ziemlich sicher geantwortet.
Nein, ich hab gesagt, Rosie oder irgendwie so. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe auf jeden Fall das als Frage vor.
Auf jeden Fall
war
es falsch. Weil ich mir
selber nicht sicher war.
Du hast es vergeigt.
Ja, so. Die SpongeBob-Folge ist... Tatsächlich die Folge, die bisher die meisten Downloadzahlen hat.
Echt?
SpongeBob scheint ein großes Interesse hervorzurufen.
Tja, wo wir wieder beim Käse wären, ne?
Es wird zum Beispiel im deutschen SpongeBob-Forum über uns diskutiert, über unsere Folge.
Schlecht oder gut?
Und sowohl als auch. Also ein User hat uns Kritik gegeben und gesagt, man merkt, dass ihr keine SpongeBob-Experten seid.
Das ist korrekt.
Das ist korrekt, das haben wir auch nie behauptet. Also er hat das wirklich sehr nett und konstruktiv formuliert. Wir haben ja ein sehr breites Themenspektrum. Wir reden über ganz viele, werden wir noch verschiedene Serien und Filme reden. Wir sind bei keinem Thema die absoluten Vollexperten. Aber wir sind so Allrounder, oder? Kann man das so sagen?
Ja. Ich meine, wir haben bei Watchmen Nietzsche zitiert.
Ich wollte gerade sagen, das Interesse ist auf jeden Fall so breit gefächert, dass wir in der Bar schon gute Themen auf jeden Fall anschneiden können. Und auch Tisch so laut, dass unser Tischnachbarn genervt sind. Aber das war davon, wie scheiße viel man weiß.
Hier, Radio Nukular, einer der erfolgreichsten Podcasts, die geschätzten Kollegen, die schreiben in ihre Shownotes, also in die Notizen unter der Seite, schreiben die immer rein. Wie immer haben wir diverse Fehler in der Folge versteckt. Wenn ihr sie findet, schreibt uns.
Oh, das macht mich super.
Das ist bei uns genauso. Wir verstecken absichtlich natürlich Fehler.
Selbstverständlich.
Und wir freuen uns über jede Zuschrift, wo die sind.
Ja, also ich werde heute ab und zu mal Arya Lannister sagen, gucken, ob es ihm auffällt.
Ja. Oh ja, dann auch, ja, das...
Tyrion Style.
Ein SpongeBob-Fan... Sebastian heißt er, hat mir bei Facebook geschrieben oder hat mir einen riesenlangen Text geschrieben und sagte, er fand uns geil und er fand es super, dass wir über SpongeBob sprechen und er hat mir schon eine komplette Folge, ein Thema vorgeschlagen und hat mir dazu auch Links geschickt.
Geil.
Also der hat mir praktisch ein fertiges Skript geschickt, was wir in der nächsten SpongeBob-Folge besprechen können.
Ja,
dazu muss man nur sagen, was wir in der nächsten SpongeBob-Folge besprechen, das ist hier nicht geskriptet.
Schauen wir mal. Wir haben bei der SpongeBob-Folge ja zu wenig Zeit gehabt und daraus entstand dann die Idee, dass wir die SpongeBob-Folgen immer mal wieder machen. Wir werden immer mal wieder kurze SpongeBob-Quickies machen, wo wir über bestimmte Aspekte sprechen. Und Sebastian hat mich da auf zwei coole Themen angestoßen. Er möchte wissen, wie wir die Qualität der neuen SpongeBob-Staffeln im Vergleich zu den alten beurteilen.
Oh, da muss ich aber nochmal recherchieren.
Und
Recherchieren wir nochmal. Hatte ich im Vorfeld gemacht und ich hatte auch schon mal, ich dachte eigentlich auch, wir kommen noch drauf zu sprechen, aber
hey, komm noch, komm,
lass eine Folge damit führen. So viele Schimpfworte hast du noch nicht gehört.
Außerdem gibt es auch eine ganz interessante Geschichte zu den Synchronsprechern, weil Thaddeus und Patrick ja neue Synchronstimmen mal bekommen haben. Ich weiß gerade nicht mehr, bei welcher Staffel, aber da gibt es auch einen interessanten Hintergrund. Darüber werden wir bestimmt auch nochmal sprechen.
Thaddeus jetzt erst zum letzten Film. Wollte ich sagen, hat der eine neue Stimme bekommen, ja.
Ei. Ja, damit haben wir die Fanbriefe für dieses Mal abgeschlossen. Es sind erstaunlich viele Zuschriften dafür, dass wir noch so frisch sind. Also,
ich hab bei Facebook gelesen, dass einer sich da darüber witzhaft oder scherzhaft aufgeregt hat, dass ich gesagt habe, dass Dr. Manhattan theoretisch in der Lage ist, mit unendlich vielen Penissen die Frau zu penetrieren. Und hat gesagt, das habe ich vulgär ausgedrückt. Ich finde das nicht vulgär. Nein, ich habe Penis gesagt und ich habe penetrieren.
Ich wollte gerade sagen,
nicht von Schwanz und Ficken
geredet. Ich wollte gerade sagen, ich fand das auch eigentlich ziemlich herzlich. Also so ja, kann man es machen.
Ja. Und ich meine, stimmt. Du beweist das ja auch.
Es war relativ objektiv, fand ja, ich auch, hast du das drüber gebracht.
Muss man was machen. Ja, mit Wattebällchen geworfen, bis einer blutet. Ne? Ja,
genau. Aber der User, der das gepostet hat, der klang jetzt auch nicht so, als ob er das schlimm findet,
nein,
dass
nein,
wir
nein,
über
nein,
Dr. Manhattans primäres Geschlechtsorgan sprechen.
Nein, nee, das gar nicht. Aber ich wollte das nochmal, also Dave, falls du das hörst, weil ich kenne den.
Hallo Dave.
Ich finde, ich habe das sehr schön ausgedrückt.
Ach so, das sind dann die Freunde und Verwandte, die posten.
Genau, genau.
Sehr gut, ja.
Genau, stellen wir ihn doch einfach mal gleich vor jedem, bloß weil Tobi ist ja auch ein unbeschriebenes Blatt, keiner kennt Tobi. Dave, es tut uns leid.
So, liebe Freunde der Nacht und der Macht, wir kommen zum heutigen Thema. Und es wird heftig. Wir sprechen über Game of Thrones.
Yay.
Und die Folge heißt nicht umsonst Math of Thrones. Haben wir uns auf diesen Titel jetzt geeinigt eigentlich?
Ich fand den vorhin cool.
Ich fand den auch super geil. Ja.
Also ich weiß nicht, ob der ist wahrscheinlich total irreführend für manche Leute, aber ich finde den mega.
Ich habe Tobi und Richard, als sie auf dem Weg hierher waren, eine WhatsApp geschickt. Hey, hab drei Titel vorgeschlagen. Welchen findet ihr am coolsten? Und ich glaube, wir haben uns jetzt kollektiv geeinigt auf Math of Thrones. Mhm. Und das wird ziemlich heftig. Denn
ich bin schlecht in Mathe.
Es gibt.
Sollten wir vielleicht, bevor wir halt das Thema anfangen.
Ich will nur erstmal warm machen.
Ja, aber ich. Ja,
machen wir gleich.
Aber bevor. Nee, ich wollte halt nur sagen, so bevor es halt losgeht, jeder, der es nicht kennt, Spoiler, ne?
Spoiler, so, ja.
Stimmt.
Nur mal wir kurz werden,
gesagt, Spoiler. Ja, ja,
das so, ist,
wird unverblümt gesprochen.
Sehr gut, also wir werden über alles sprechen, was bis zum dato Ende der sechsten Staffel, was ja das letzte Woche erst, passiert ist. Also wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, dann schaltet jetzt aus.
Und bewertet bitte nur den Anfang des Podcasts.
Also, so wie Fred sagte, wir sprechen über alles. Also wir sehen uns nächste Woche, das läuft jetzt durch. Das ist wie so eine Art Live-Podcast. Wir sprechen über alles, was jemals in Game of Thrones passiert ist.
Ja. Alles. Da muss ich aber noch mal pinkeln gehen vorher.
Nee.
Okay.
Nee.
Ja, genau. Wir sprechen, keine Angst, nicht so viel über Mathematik. Doch, wir sprechen ziemlich viel über Mathematik. Und zwar folgender Hintergrund. Ich habe vor einiger Zeit eine wahnsinnig interessante mathematische Arbeit im Netz gefunden zu Game of Thrones und dachte mir, darüber machen wir unbedingt eine Folge, wenn die Kack- und Sachgeschichten starten. Habe dann in der Recherche eine zweite Arbeit gefunden, die ich eigentlich noch spannender finde. Das heißt, wir werden zwei mathematische Konzepte über Game of Thrones heute vorstellen. Jetzt die Frage, sollen wir erst das Komplizierte machen oder sollen wir erst das relativ Einfache machen?
Du meinst jetzt die einfachere oder die kompliziertere Theorie?
Das sind keine Theorien, das sind
Arbeiten oder geistige Ergüsse.
Ja. Sagen wir es mal, lass doch mit dem Einfachen anfangen und dann ins Schwierigere
das machen wir.
Wir müssen ja auch warm werden.
Bevor wir mit der Mathematik von Game of Thrones anfangen, wie auch schon die letzten Male, Tobi, die kurze Definition. Ja, das möchte ich gerne einführen. Also stell dir vor, ein Alien kommt auf die Erde und kennt Game of Thrones nicht. Wie beschreibst du ihm in kurzen Worten, was das ist?
Oh, ich hab da, war das gestern noch eine schöne Zusammenfassung von gelesen. Mist, wie war das nochmal? Das ist wie, ich weiß es nicht mehr, aber ich kann es vergleichen. Das ist wie House of Cards im Mittelalter. Irgendwie so ähnlich.
Oder? Schön, ich habe was Ähnliches gesehen.
So Law and Order im Mittelalter. Ja, bei mir war es, oder weiß ich nicht mehr.
Tobi, der Alien kennt Law and Order und House of Cards nicht.
Ja, aber dann hat er hier auch nichts verloren.
Das stimmt.
Game of Thrones ist eine Serie, die im fiktiven, europäisch angehauchten Mittelalter spielt, auf einem fiktiven Planeten. Und dort geht es hauptsächlich um Intrigen, um die verschiedenen Königshäuser, um Rebellionen, um Kämpfe und um die Bedrohung magischer Kreaturen von außerhalb.
Mhm.
Oder? Und es geht hauptsächlich um Tyrion Lannister, weil er ein geiler Typ ist.
Ich wollte mal ganz kurz nur anmerken, da wir vorher noch gesagt haben, Spoiler, kann es natürlich sein, dass die meisten jetzt schon wissen, was Game of Thrones ist, aber ich finde schön, dass wir trotzdem noch
mit. Nein! Echt?
Kann man eigentlich ja wirklich genauso sagen. Es ist halt Titel des Programms, ne? Game of Thrones. Es geht um den eisernen Thron. Und wie die Königshäuser über ihre Intrigen, Sex und Machtgehabe sich darum kloppen.
Ja.
Und zwar auf ziemlich krasse Art.
Ja, es geht in das Trailer sagen, with every boob necessary. Darüber sollten wir auch nochmal sprechen.
Ja. Das kommt heute definitiv. Ich muss doch auch sagen, wie ich anfangs die Serie erst abgelehnt habe und doof fand und dann doch wieder hingefunden habe.
Game of Thrones ist eine Low-Fantasy-Serie mit vereinzelten High-Fantasy-Elementen.
Low-Fantasy?
Also es gibt ja, also Low-Fantasy ist eher realistisch, also das so, typische dunkle Mittelalter mit Naturgesetzen, mit Realismus.
Also es ist jetzt nicht wie hier Warcraft.
Genau,
also nee, Warcraft wäre so ein bisschen wie Indiana Jones. Weißt du, die ganze Zeit realistisch sind bis zum Ende immer. Erinnerst du dich an die
Indiana Jones? Aber ich muss sagen, alles was an den Game of Thrones halt irgendwie als magisch quasi kommt, fügt sich aber auch dann so gut ein, dass du es halt auch sofort akzeptierst.
Ja, natürlich, aber
es ändert
ja
nicht deine Definition. Teil des Ganzen.
Um das nochmal kurz zu erklären, High Fantasy wäre zum Beispiel Warcraft oder Herr der Ringe, wo Magie eine große Rolle spielt, wo es ganz abgefahrene Naturgesetze oder vielleicht sogar gar keine Naturgesetze
gibt. Naja, gut, aber das ist bei Game of Thrones auch so. Ich meine, Game of Thrones, die Welt davon findet ja auch innerhalb des Planeten statt, nicht außen. Also da ist die Welt...
Das ist eine gewagte These, die wir an einem anderen Punkt besprechen.
Ja, aber trotzdem gibt es halt in Game of Thrones gibt's halt dann, es gibt halt nicht so was Übernatürliches wie zum Beispiel bei Herr der Ringe jetzt ein Sauron, der mit einer Waffe, die einen Namen hat, aufs Feld kommt, schlägt und da fliegen gleich 1000 Ritter irgendwie weg durch eine Druckwelle oder sowas.
Nee, stimmt,
da haben wir halt den Berg, der halt einfach stark ist und mit einem Hieb halt drei Leute.
Warte mal, oder Drachen.
Tobi, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, jetzt will ich es aber doch wissen. Wie kommst du darauf, dass das innerhalb des Planeten spielt?
Also ich kann...
Wegen dem Intro.
Genau, also ich kenne das von dem Intro. Das
darf ich kurz sagen, wegen des Intros?
Wegen des Intros. Wir verstecken auch Grammatikfehler.
Wegen des Intros. Mir wurde es mal erzählt, dass ein Freund von mir hat das irgendwo gelesen, diese Theorie, dass das so ist. Und scheinbar steht das irgendwo. Ich weiß aber nicht, das habe ich nicht mehr... Ich habe mich auf Mathematik nicht vorbereitet. Aber ich habe gerade den Faden verloren. Was wollte ich erklären? Ach genau, das mit dem Vorspann.
Und irgendwelches
Gebrabbel. Also in der Serie sieht man das halt in dem Vorspann. Also wenn man sich den Vorspann genau anschaut,
dann geht der
Horizont nach oben weg. Die Kamera, es gibt immer einen Punkt in jedem Vorspann, der ändert sich ja mal ein bisschen, dass die Kamera nach oben fährt, Richtung Sonne, durch die Sonne durch, auf die andere Seite. Also zumindest in dem Vorspann ist die Welt von innen. Also innerhalb des Planeten.
Das ist doch total albern.
Also da gehe ich lieber mit der Game of Thrones Theorie in der Serie selber mit, die sagen, wir leben im Auge eines Riesen.
Also Tobi, ich weiß, was du meinst. Im Intro kommt einem das an bestimmten Stellen so vor, aber Alter, das ist ein Intro mit irgendwelchen...
Ich wollte gerade sagen, ich habe das als Sonne interpretiert.
Das ist ein optischer Effekt.
Ich sag's nur.
Und wenn die, also das ist ja so eine Hollow-Earth-Theorie, ne?
Genau.
Dass innerhalb der Erde eine zweite, also dass man innerhalb der Erde leben kann, wieso sehen die dann den Kometen? Der spielt ja den sieht man ja relativ häufig in den ersten Staffeln. Was soll das sein?
Der kann sich auch im Inneren des Planeten
ändern. Da kreist ein Komet oder was?
Und wo? Es kann auch ein Drache gewesen sein. Man weiß nicht, was es war. Die wissen selber nicht, was es war.
Und wo ist Sion?
Die nennen es einen Kometen. Halt dein Maul. die nennen es einen Kometen. Es kann alles Mögliche gewesen sein.
Das ist doch Bullshit.
Aber so eine Welt, also wirklich auch Kontinente innerhalb der Welt nochmal mit Seen und verschiedenen Wetterzonen, gewagt.
Das ist Fantasy.
Ja.
Ich meine, wie gewagt ist bitte das Mittelerde da, wo das Böseste und Krasseste, was man sich vorstellen kann, passiert, einfach nur ein Kontinent ist.
Ja.
Weißt du?
Ja, Harry Potter war ja auch unrealistisch, ne? Ja, rothaariges Kind mit zwei Freunden, das geht einfach nicht.
Moment,
du machst dich schon wieder so rothaarig.
Wie sind wir denn jetzt, bitteschön, vom Game of Thrones Intro über Hollow Earth zu Harry Potter
gekommen? Du fixst doch mit Low Fantasy an, jetzt mach doch mal High Fantasy, wo kommt das denn, hä?
Hast du gerade gesagt, du fixst doch mit Low Fantasy an?
Nein, du fingst doch damit an. Schneiden.
Okay, Freunde, ganz kurz mal zu unserer Fachkompetenz der drei, die hier sitzen. Tobi, du hast Game of Thrones gesehen, nehme ich an?
Des Öfteren, ja. Also es gab mal diesen wunderbaren Sender Sky Thrones HD, und ich hatte zu der Zeit nicht viel zu tun.
Ernsthaft? Die haben dann einen Sender gemacht?
Ja, zu Beginn der fünften Staffel. Ich habe die ganzen ersten vier Staffeln, habe ich, glaube ich, 10-mal gesehen.
Geil.
Die liefen den ganzen Tag, egal was ich gemacht habe. Ob ich kacken war, ob ich bügeln war, ob ich einfach nur auf der Couch rumlag. Kack und Sachgeschichten, vielen Dank. Den ganzen Tag Game of Thrones guckt.
Wie oft hast du die Serie gesehen?
Also wie gesagt, die ersten drei Staffeln habe ich, weil ich das immer wieder Leuten gezeigt habe, einige Male gesehen, 5-6 Mal.
What?
Ja, also plus...
Krass.
Ja, ich habe es halt immer wieder Leuten einzeln gezeigt und dann halt immer mitgeguckt.
Hast du die Bücher gelesen oder die Hörbücher gehört?
Ich habe das erste Hörbuch gehört, habe aber dann entschieden, weil ich die Bücher im Vorfeld tatsächlich nicht kannte, die sind irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, beschlossen, dass ich jetzt die Bücher erst lese, wenn die Serie zu Ende ist. Also das mal so rum machen. Normalerweise macht man es ja andersrum.
Mhm.
Ich wollte es mal so rum ausprobieren. Ich kenne nur das erste.
Ich bin tatsächlich zu blöd für das Hörbuch oder halt weiß ich nicht, zu blöd für Hörbücher vielleicht allgemein. Mein bester Freund hat das irgendwie im Auto mal angemacht und ich bin halt original, wir sind nur einkaufen gefahren, ich bin nach 5 Minuten eingeschlafen. Aber nicht, weil die Story jetzt irgendwie blöd war oder so, sondern einfach, weil der Vorleser so monoton und so blöde irgendwie vorgelesen hat, dass ich halt echt weggedöst bin.
War das von dem Philipp Scheppmann?
Kann sein, ich weiß es nicht. Schreibt das mal in die Kommentare, fandet ihr den auch langweilig? Ich bin halt eingepennt.
Ich habe die Serie, schätzungsweise 4 bis 5 Mal gesehen. Ich habe jetzt im März und im April diesen Jahres auch Staffel 1 bis Ende 5 nochmal komplett geböllert, auch um vorbereitet zu sein auf die 6., die jetzt gerade zu Ende gegangen ist.
Traurigerweise.
Habe die Hörbücher gehört.
Alle?
Alle, hier The Winds of Winter ist ja jetzt gerade dabei rauszukommen. Davor war The Dance of Dragons, Tanz der Drachen, da habe ich alle Hörbücher gehört, ja. Ich bin letztes Jahr ziemlich viel im Auto unterwegs gewesen, so für Job und Kram, und habe da sehr viel Zeit gehabt, um während Autofahrten Hörbücher zu hören, und habe sie alle durchgebumst. Die Hörbücher.
Geil.
Genau. Und Richard, das finde ich sehr interessant, wir haben Richard nämlich noch hier.
Er ist noch da.
Und das ist sehr interessant, denn Richard, du guckst ja sehr viel Serien und Filme und Kram. Game of Thrones ging aber, wie du mir gesagt hast, lange an dir vorbei und du hast in den letzten Wochen das alles komplett jetzt gebinged.
Innerhalb von 2 Wochen alle
Richard Folgen, hat innerhalb von...
Ich habe tatsächlich jetzt, wann haben wir angefangen? Vor knapp einer halben Stunde jetzt. Ich habe um 10 heute die letzte Folge zu Ende geschaut gerade. Ja.
Kommt, also Richard hat noch das Blut der dort verstorbenen Charaktere. Du hast das Seefeuer der Zitadelle hast du noch am Arsch hängen.
Oh, praktisch. Ja, sowas von mir brennt doch die ganze Puppe, du.
Finde ich aber auch super, dass wir jetzt jemanden dabei haben, der das ein paar Minuten vorher noch durchgebinged hat.
Cool, wenn wir jetzt jemanden dabei haben, der noch nicht gesehen hat und die ganze Zeit sitzt, was?
Genau, der sitzt dann 3 Meter hinter uns auf der Couch und schreit die ganze Zeit irgendwelche Sachen rein.
Ja, den hatten wir nämlich beim letzten Mal, was ihr nicht wisst, bei den letzten 2 Folgen hatten wir hier wirklich noch im Hintergrund einen sitzen, der dann ganz leise vor sich hin mit seinem Handy gedacht hat.
Das war so geil. Das stimmt, die Watchmen-Folge, das hat man gar nicht gemerkt, haben wir vor Live-Publikum aufgezeichnet. Da saß einer unserer Kumpels im Hintergrund.
Irgendwann bin ich ausgestiegen.
Ja. Gab es aber auch ein paar Mal die Situation, ich habe hier und da auch mal hingelunzt, wo halt auch so kurz so vom Stuhl halt so kurz hochgeschreckt ist. Aber wahrscheinlich, weil er was sagen wollte, weil er Watchmen auch kennt.
Okay, Freunde, bevor wir jetzt echt in die Materie einsteigen, und ich kann schon mal sagen, das wird heftig, manchmal ein bisschen auflockern. Warum findet ihr Game of Thrones so geil? In kurzen Sätzen.
Fang du bitte an.
Okay. Also ich bin ein großer Fan der weitreichenden Komplexität der einzelnen Geschichten. Ist nicht immer alles super komplex, aber einige Themenbereiche schon. Die Bilder sind fantastisch, muss man so sagen. Die haben tolle Sets, tolle Ausstattung. Hier und da auch sehr schöne Dialoge, schöne One-Liner. Tolle Effekte.
Wahnsinnig hohe Production Value, wie man sagt.
Genau.
Ich habe irgendwo gelesen, dass eine Game of Thrones Folge im Schnitt rund 4 Millionen Euro kostet.
Ja, also der Pilot hat fast 10 Millionen
gekostet. Zum Vergleich, ein durchschnittlicher ARD-Tatort kostet rund 1 Million Euro.
Naja, 1,3 bis 1,6.
Entschuldigung.
Ja, ein durchschnittlicher deutscher.
Aber in Deutschland jeder Cent wird hier dreimal ausgequetscht.
Der Podcast mit Klugschiss, meine Damen und Herren.
Ja, aber also. Dementsprechend, also es ist einfach schön anzuschauen. Es tut natürlich immer wieder ein bisschen weh, die Serie zu gucken, was aber auch Spaß macht. Ähnlich wie bei The Walking Dead. Es hat was leicht Masochistisches an sich, sich die Serie anzuschauen. Ist einfach clever gemacht, clever inszeniert, clever gedreht. Es macht Spaß.
Ich muss auch sagen, gerade die Bildgewalt haut mich halt auch so um, weil das ist halt auch noch so, wenn du liest, dass die halt eine Staffel im Prinzip drehen wie einen großen 10-Stunden-Film. 4 Millionen Dollar da reinstecken und dann halt auch teilweise für Szenen dann irgendwie auch 5000 Extras, also hier Statisten und Co. halt ranholen. Es wirkt einfach so, ich mag einfach, wie echt und wie greifbar das alles wirkt. Klar, es ist viel CGI mit drin. Die Drachen sind natürlich animiert. Versuch mal, eine Echse irgendwie so groß im Zoohandel zu bekommen.
Hey, das haben die beiden.
Oder
dass die halt auch
ganze Landschaften da natürlich Greenscreen, so wie sie es brauchen. Das finde ich aber, ist alles noch im legitimen Rahmen. Aber zum Beispiel alleine der ganze Anfang des Intro, das ist ja von Hand gemacht, wie sich da die King's Landing und so, wie sich das alles aufdreht, das wurde ja wirklich gebaut und dann
halt. Ernsthaft?
Das wurde mit so einem kleinen Kranstativ wurde das wirklich so abgefilmt und das gibt's halt wirklich. Die haben das mechanisch gemacht, wie das sich dann so hochdreht und alles.
Es sieht sehr künstlich aus.
Es ist nachbearbeitet, aber sie haben es wirklich gebaut.
Krass.
Das zu machen. Und das finde ich halt alleine schon geil. Und alleine sowas, weiß ich nicht, wie sich die Charaktere verändern, wie geil irgendwann die Narbe von Tyrion im Gesicht aussieht und sowas. Das ist halt auch maskentechnisch und so ist das halt wirklich, wirklich mega, mega geil gemacht. Und vor allen Dingen, was ich persönlich sehr zu schätzen weiß, die haben unglaublich gutes Filmblut.
Das stimmt.
Die haben unglaublich gute Filme. Wie oft hast du es im Film, dass das Blut halt aussieht wie rotes Wasser oder wie irgendwie Kirschmarmelade oder sowas? Aber das sieht halt
gut
aus. Und das mag ich mir persönlich sehr gerne angucken. Auch diese ganzen plastischen Effekte, wenn denen in den Hals gestochen wird, wenn die irgendwas im Auge haben oder so, dann siehst du nicht halt gleich wie bei The Walking Dead, da ist ein Schnitt drin, das macht jetzt Flansch oder so, sondern es sieht halt wirklich, wirklich gut aus.
Ja.
Und das mag ich sehr gerne.
Aber natürlich
mag ich auch die Story sehr gerne und ich finde das Character Development finde ich super, obwohl ja dem Autoren da das größte halt zu geben ist, aber halt auch dieses ganze Unbeschönigte und dass du halt auch wirklich siehst, wenn Jamie Lannister gefangen ist und er noch sagt, so ich sitze hier irgendwie gefühlt seit einem Jahr in meiner eigenen Scheiße und es halt wirklich auch kalt und unangenehm und blöde aussieht, das also mich fetzt das tierisch ab, dass ich halt wirklich sage, so nee, ohne Witz, das wirkt so handgemacht, dass ich es extrem geil finde.
Es ist so ein bisschen wie die Schlacht in der vorletzten Folge jetzt.
Die Bastardschlacht,
genau, das war alles von der Grundidee her aus wie bei 300, auch mit diesen Leichenbergen und von dieser animierten Plansequenz, die ja sehr an 300 erinnert hat, nur halt ungeschönt.
Das
fand ich unheimlich cool.
Dass die auch so Kleinigkeiten drin lassen, dass halt Jon Snow ja fast totgetrampelt wird, was eigentlich, muss ich mal sagen, sowas fällt normalerweise dem Schnitt zum Opfer, weil man jetzt vielleicht sagt, ist ja storytechnisch ist das ja gar nicht wichtig. Aber
es ist
dass die halt noch zeigen, wie er dann da rauskommt und dann noch mit dieser, ich habe das Bild halt noch im Kopf, weil ich die Folge vorhin erst gesehen habe, wie er dann noch wirklich seinen Kopf gen Sonne regt, die da gerade steht, wo du wirklich denkst, oh, das ist halt so, sorry, aber mehr Jesus, er so als Jesus-Figur geht ja kaum noch. Er ist, wo sie dann auch noch sagen, er ist für uns gestorben. Und so, ich fand's geil. Ich hab's mir angeguckt und dachte so, oh, das ist schon schön.
Aber das Schöne an solchen Situationen ist, beziehungsweise auch, dass sie sich das trauen zu zeigen, dass das historisch gesehen ja der Teil einer Schlacht mit dem höchsten Bodycount war, der Rückzug.
Ja.
Das war dann so, die sind ja alle totgetreten, die haben sich ja alle gegenseitig umgebracht. Ja. Zur Schlacht ist es ja meistens gar nicht erst gekommen.
Das weißt du von mir, Tobi, das habe ich dir mal erzählt, dass wir betrunken waren.
Stimmt.
Ich habe mal so eine Arbeit gelesen von
einem.
Ich habe mal eine Arbeit gelesen von Historiker, glaube ich, über das Mittelalter. Und mittelalterliche Schlachten werden immer ganz falsch dargestellt. Also man stellt sich das ja heute so vor wie bei Herr der Ringe, dass da tausende Menschen aufeinander zurennen und dann gibt es einen Clash und dann wird stundenlang gekämpft. Und nein, das war ganz anders früher. Nur über 90% der Schlachten, fast alle, waren ganz, ganz primitiv so, derjenige, der mehr Männer mitbringt, gewinnt.
Ja.
Und wenn eine Schlacht angefangen hat, war das auch sehr schnell allen klar, wer die meisten hat. Denn das waren immer große Übermächte oder fast immer. Und diejenigen, die in der Unterzahl waren, die haben meistens gar nicht groß angefangen, da zu kämpfen, sondern die haben sich ziemlich schnell verpisst.
Ja, Sandkastenpolitik halt.
Ja. Zwei Armeen marschieren aufeinander zu. Und eine verpisst sich. Und die, wie du gerade gesagt hast, der höchste Bodycount, die meisten Opfer bei mittelalterlichen Schlachten gab es tatsächlich wohl während des überhasteten Rückzugs in solchen Massenpaniken, wie man sie in der Schlacht der Bastarde sieht. Mega interessanter Aspekt.
Ja.
Über den wir alleine wahrscheinlich schon eine Folge füllen können.
Ich finde das auch immer so geil, wenn du dann auch mal Leute hast, die ja so im Mittelalter besessen sind, die dann halt auch wirklich davon träumen, irgendwie im Mittelalter zu leben, wo ich mir dann noch jetzt mal denke, ja, ist schon sehr romantisch, ist eine schöne Vorstellung, aber man darf nicht vergessen, Klopapier wurde erst Anfang des 19. Jahrhunderts erfunden.
Ja, damals haben sich bestimmt viele Kackgeschichten abgespielt. Ja.
Eins wollte ich noch sagen, fiel mir gerade noch ein, was ich zum Beispiel auch in der Serie so liebe, nur als Abschluss. Ich finde es immer total geil, wie die sich immer gegenseitig in ihren Argumenten bashen. Das ist immer wie so, als würden Anwälte miteinander reden. Das ist so wie eine große Beziehung. Wer die besten Argumente hat, der gewinnt dann am Ende und knickt dann irgendwie ein. Alleine so, was ich gerade noch gesehen habe, Brienne von Tarth, wie sie versucht, die Armee in die Schlacht noch zu bekommen.
Vom Schwarzfisch.
Wie sie sich, ja ganz genau, vom Schwarzfisch. Wie sie halt nicht noch argumentiert und auf was für Sachen sie nur zurückgeht, wo der jetzt so da ist, boah, das ist, als würde es ein Anwalt zuhören. Das finde ich so geil. Das feiere ich auch jedes Mal ab, dass sie sich auch das alles merken, jedes Mal. Ich denke, das ist wirklich so, ja, eine Frau vergisst nicht.
Ja, aber das ist halt, das ist ja genau das Gleiche wie mit Tyrion Lannister. Also jedes Mal, wenn er versucht, oder wenn er mit irgendwem spricht, der irgendwas zu sagen hat, agiert er im Prinzip auch wie ein Anwalt.
Ja.
Wie ein sehr
wohl, ja, er ist Lehrer, doch der geborene Anwalt und Diplomat.
Das fand ich auch so geil. Ja, wir sind nicht hier, um, ich glaube, die Verhandlungen sind, nee, die Kommunikation ist fehlgeschlagen. Wir sind hier, um eure Kapitulation zu verhandeln.
Bevor wir jetzt wirklich ganz tief uns in den Sumpf des Themas reinbewegen, wir werden jetzt nicht über einzelne Episoden sprechen oder über einzelne Staffeln. Das haben andere vor uns schon getan und zwar sehr geil. Ich möchte da nur einmal kurz einen Kollegen empfehlen, einen anderen Podcast, und zwar die Serien-Junkies haben, um die mal zu pluggen, wie man in der Podcast-Sprache sagt, die haben einen sehr erfolgreichen Podcast gemacht, in dem sie alle Folgen von Game of Thrones ausführlich analysiert haben und darüber gesprochen haben. Also jeder, der da Bock drauf hat, jeder, der gerne ist, noch etwas detaillierter Insider-Infos und auch viele witzige Dinge erfahren möchte über die einzelnen Folgen von Game of Thrones, der sollte mal den Serien-Junkies GOT Podcast abchecken. Wir machen heute das, was wir am besten können und das, was wir auch immer machen. Wir greifen uns einen Aspekt raus, egal wie albern.
Ihr habt das Intro ja gehört und mitgesungen.
Und analysieren ihn bis aufs Blut.
Oh, manchmal bist du so nervig.
Das ist jetzt auch so super eine Kindersendung, wo du kannst, so Blues Clues oder sowas.
Das ist jetzt unsere fünfte Folge. Nee, warte.
Unsere vierte Folge.
Vierte Folge.
Ich wollte sagen, die erste Folge quasi, bist ja nur du,
genau,
erzählt, worum es geht.
Der Teaser war ja Folge 0. Das ist die vierte Folge und es ist jetzt schon irgendwie ein Running Gag, dass ihr während meinen Moderationen die ganze Zeit rumgackert.
Das stimmt.
Das stimmt.
In genau. Geschichte.
Das, ja. Und zwar kommen wir jetzt zum Punkt, Leute. Es wird kompliziert, aber es wird sehr geil. Und zwar,
wie mein erstes Mal,
wurde im April 2016, vor kurzem, kurz bevor die sechste Staffel online ging, eine Arbeit veröffentlicht von zwei Mathematikern aus den USA, die sich mit Game of Thrones beschäftigt haben. Und zwar, nur um sie kurz vorzustellen, das war der Mathematikprofessor Andrew Beveridge, vom Macalester College in St. Paul, also nicht St. Pauli, sondern St. Paul, im US-Bundesstaat Minnesota, und sein Student Ji Shan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Das ist nicht so schlimm, ich hoffe, die hören das nicht.
Wir verlinken das auf jeden Fall auch, dann könnt ihr euch die Arbeit selbst auch mal angucken. Die haben eine sogenannte Netzwerkanalyse gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist tatsächlich eine mathematische Disziplin, die gerade in Zeiten von Social Media und Internet und Kram immer mehr an Bedeutung bekommt. Das ist, wenn man ein Netz, wie der Name schon sagt, eine Netzwerkstruktur aufbaut.
Ach, sind das die auch diese Grafik gepostet haben?
Ja, gerade
zu,
genau,
dieser ganzen Jon Snow-Geschichte da?
Ganz genau, ganz genau.
Ah, geil, ja, habe ich heute kurz
gesehen. Die haben Folgendes gemacht. Die haben mathematisch errechnet, wer die Hauptfiguren von Game of Thrones sind. Klingt jetzt banal, aber wer sind die? Mal ganz kurz zum Anfang. Mal wieder eine kleine Definition. Wie würdet ihr eine Hauptfigur, einen Protagonisten definieren, in kurzen Worten?
Der Protagonist wird klassischerweise, oder wie gesagt, klassisch muss nicht so sein, als die Hauptfigur beschrieben, die für gewöhnlich eine Entwicklung durchmacht. Also eine Hauptfigur muss nicht zwingend der Protagonist sein, eine Titelfigur muss nicht zwingend der Protagonist sein, aber wenn das alles zusammenkommt, also Protagonist heißt auch irgendwie der Voraushandelnde.
Ja, sowas, also der im Prinzip, ja, dem,
Moment,
dem
gefolgt aber wird. Ich kann auch als Nebenfigur eine
Entwicklung, ja, deswegen sage ich ja, im Prinzip so fast wortwörtlich, weil so dem gefolgt wird.
Ist der Protagonist, also die Hauptfigur, ist das immer derjenige, der am meisten Screentime hat, den man am meisten
sieht? Zum Beispiel wird bei No Country for Old Men wird hier, wie heißt der, Tommy Lee Jones als der Protagonist beschrieben.
Genau.
Der vielleicht 2 Minuten Screamtime hat in dem Film. Aber er, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso.
Du siehst ja eigentlich die meiste Zeit, siehst du den Bösewicht.
Bei der Pate wird auch Marlon Brando als der Protagonist aufgeführt quasi. Es ist aber, es geht im Prinzip ja um eigentlich also um
Al Pacino. Du hast einen Punkt, der bei dem Protagonist sehr wichtig ist. Das ist halt eben die Motivation bzw. das Ziel, also auf drehbuchtheoretischer bzw. buchtheoretischer Ebene eben die Motivation und das Ziel. Und wenn diese beiden Punkte von anderen Leuten verfolgt werden, wie zum Beispiel Harry Potter als einer der berühmtesten Protagonisten oder am leichtesten zu definierenden Protagonisten, weil er gleichzeitig auch der Titelheld ist, da haben man halt eben Hermine und Ron, die genau Harrys Ziel verfolgen. Harrys Ziel ist es, erwachsen zu werden und Voldemort zu besiegen oder beziehungsweise zu bekämpfen erstmal, im Endeffekt dann zu besiegen. Und die beiden machen mit, komme was wolle.
Ja.
Und das ist so ein klassischer Fall eines Protagonisten, also eines Vorführenden, jemanden, der
genau,
dem gefolgt wird und der eben dann im Umkehrschluss der Antagonist, der im besten Falle oder auch im klassischen Sinne die gleichen Ziele bzw. Motivation hat, nur in umgekehrter Form. Also als klassisches Beispiel.
Mein Kopf raucht jetzt schon.
Ja,
deswegen bringe ich jetzt mal kurz ein Beispiel. Lex Luthor will die Welt zerstören, Superman will sie retten. Im Prinzip, also ne, die Veränderung der Welt als Ziel, die Motivation, keine Ahnung, schlechte Kindheit und dann eben aber eben der konträre Punkt.
Dem jetzt verschwimmt das aber halt auch in der heutigen Serienkultur.
Ganz genau.
Zum Beispiel, wer ist der Protagonist bei Two and a Half Men? Wer ist der Protagonist bei The Big Bang Theory?
Leonard.
Ja, oberflächlich betrachtet schon, aber ich weiß, was du meinst.
Die Protagonistenrolle geht ja gerade in dem Seriengenre, es geht ja sehr, sehr stark mittlerweile in diesen Fanservice halt über. Wen magst du lieber?
Um jetzt mal zum heutigen Thema zu kommen, ich kenne spontan keine andere Serie, bei der es mir so schwer fällt zu sagen, das und das ist die Hauptfigur wie Game of Thrones. Stimmt ihr mir dazu?
Ja. Also voll, es gibt oder? Natürlich
ich Theorien. Ich habe auch nicht alle gesehen.
Es gibt da, was, alle Protagonisten
bei Game of Thrones? Alle Serien.
Ja, natürlich. Einfach so aus dem Bauch
heraus. Du hast so viel Game of Thrones geguckt, hast zwischendurch mal geschlafen.
Kurz. Ja.
Ich habe auch, also so richtigen Protagonisten kann ich eigentlich auch nicht festmachen. Es gibt natürlich Wünsche. Ich persönlich glaube ja, das Ganze geht ziemlich unspektakulär dann auch zu Ende, weil mein Favorit, wer das ganze Ding ja quasi gewinnen wird, ist ja tatsächlich leider Lord Baelish. Ich gehe fest davon aus, das ist so ein aalglatter Sack. Der ist ja schmierig,
das sind
ja 40 wie ein 50-jähriger Arsch. Dass der tatsächlich am Ende sind alle tot und der sitzt auf dem.
Okay,
auf dem
Freunde, bevor wir jetzt die Mathematik sprechen lassen.
Ich meine Prognose auch noch sagen, wer ich glaube, dass der Protagonist ist.
Na gut.
Oder willst du nicht? Also,
doch, also nee, ich will nicht sagen,
deinen Plan.
Was der Hörer gerade nicht sieht, Tobi schiebt mir gerade unter dem Tisch ein Stück seines Käses rüber, um mich zu bestechen. Nein, Tobi, aber schnell. Ich will zum Punkt
ganz
kommen.
Ganz kurz, ich will auch nur sagen, ich glaube nicht, dass Baelish der Protagonist ist. Ich glaube nur, dass das Ding traurigerweise mit ihm ausgehen wird.
Achso, ja gut. Also ich glaube, der Protagonist, also es gibt zwei Punkte, aber ich muss ja einen sagen, weil du sagst schnell, würde ich sagen, ist es Jon Snow, eben aufgrund dieser Motivation bzw. Zielvorführung und der Entwicklung. Also vom meinungslosen Bastard hin zum King of the North, vom Typen, der praktisch wie ein kleines Kind durch die Welt läuft, alles ist gut, ich beschütze die Welt vor dem Bösen, bis hin zu einer Führungspersönlichkeit, immer noch mit demselben Ziel, die Welt vor dem Bösen zu beschützen.
Ja, der auch noch den Bonus hat, dass er wiederkommt und ja wirklich auch gut.
Ja, das natürlich auch.
Jetzt mal Karten auf den Tisch, bevor wir jetzt mathematisch berechnen, wer die Hauptfiguren sind. Das machen wir nämlich tatsächlich gleich oder wir lassen das gleich machen. Jeder von euch beiden zwei Figuren, von denen ihr glaubt, das sind die Protagonisten. Stück. Tobi, du hast gerade schon gesagt, Jon Snow.
Und Daenerys Targaryen, die hat praktisch dieselbe Geschichte.
Jon Snow und Daenerys.
Ja.
Und würde ich jetzt tatsächlich auch am ehesten mitgehen.
Die haben auch fast die gleiche Geschichte.
Ja, Jon Snow und Daenerys, weil wahrscheinlich ja auch Geschwister. Kann ja gut sein.
Ja, eher Cousins.
Ja, also, ja, ach ja, stimmt, ja. Ja, ja
da greifen wir schon ordentlich vor.
Ja.
Aktuell, das ist die aktuelle, eine der heißesten Fantheorien gerade.
Genau, da würde ich.
Aber die gibt es schon länger.
Da würde ich jetzt.
Aber sie wurde jetzt bestätigt.
Aussagen, dass es die beiden sind. Ja.
Gut, ihr sagt beide
kann
John.
Ich kann nichts weiter sagen. Ich kann nur noch sagen, meine Lieblingsfigur ist Arya.
Ihr sagt
und
beide John.
Und Mann.
Das ist der Geilste.
Ach, ich liebe ihn.
Gut, ich sage jetzt nichts, denn ich weiß es ja schon, was bei dieser Berechnung rauskam.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, Fried weiß jetzt, wer die Hauptfigur ist.
Wir kommen jetzt eben zu The Math of Thrones. Ich wusste, dass du das machst, Tobi. Deswegen habe ich eine kurze Pause gemacht. Geil. One-Man-Band. Die beiden Jungs, die das berechnet haben, die haben sich zur Untersuchung, das muss man gleich vorweg sagen, nicht die ganze Serie angeguckt, sondern die haben sich das dritte Buch, Schwertgewitter, angeguckt und analysiert. Ihre Begründung war, hier war die Charaktereinführung bereits abgeschlossen, also die wichtigen Charaktere waren voll in ihrer Aktion und mussten nicht erst noch vorgestellt werden. Die zentrale Handlung beginnt. Für die Seriengucker, das sind die meisten von uns, das Buch Schwertgewitter, das sind die Staffeln, späte dritte Staffel und vierte Staffel, ungefähr.
Finde ich jetzt schon eine falsche Herangehensweise. Weil ein wichtiger Punkt für die Entwicklung beziehungsweise für die Herausstellung des Protagonisten ist immer die Exposition. Das ist der sogenannte Point of Attack innerhalb eines Drehbuchs. Da geht eigentlich die Handlung los. Mhm. Ist aber für den Protagonisten immer mit eigentlich der wichtigste Punkt in der Geschichte. Das ist zum Beispiel da, wo Hagrid auftaucht und Harry erzählt, dass er ein Zauberer ist. Wenn man den Part weglässt, macht diese ganze Geschichte von Harry Potter viel weniger Sinn. Weil wenn ich jetzt anfange mit Harry Potter 4, da ist er schon ein Zauberer. Weißt du, Jon Snow als aufgestoßener Bastard, ich gucke die vierte Staffel, da ist er schon, wo ist er da gerade? Ich glaube bei den Wildlings, ne?
Ja, ja.
So, die sind völlig.
Ich wollte gerade sagen,
wir sind viel zu spät rein.
Ich wollte gerade sagen, da hast du auch also jetzt auch mathematisch gesagt, im Prinzip mehrere Unbekannte und damit nicht lösbar, weil es passiert ja in der fünften Staffel dann noch.
Leute,
das heißt, deren Rechnung.
Ja, deren lasst Rechnung mich ist ja das doch erstmal pitchen. Lasst mich euch das erstmal vorstellen. Aber das sind schon stichhaltige Argumente.
Ja, definitiv. Da gehe ich auch mit Tobi vollkommen mit, aber er war schneller mit dem Reden
gerade. Tobi schiebt mir gerade noch einen zweiten Käse zu. Ich habe bald so viel Käse, dass ich nicht mehr essen kann.
Mir gibt's nichts.
Dazu muss ich allgemein sagen, das ist ein Experiment. Das ist eine kleine mathematische Simulation.
Das ist klar.
Darüber kann man ganz viel diskutieren und diese Arbeit behauptet jetzt auch nicht, dass sie Game of Thrones in seiner Gänze verstanden hat. Das ist eigentlich ein kleines Experiment. Die haben sich gedacht, hey, wir machen eine Arbeit zu Strukturanalyse, zu Netzwerkstrukturanalyse. Wieso machen wir das nicht mal mit Game of Thrones? Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ich wollte gerade sagen, aber erstmal sich hinsetzen, ja, wir machen jetzt mal richtig Wind. Weil wir sind halt Mathematiker, wir können das hier aufdröseln, wir machen euch mal alles kaputt. Das ist dein Lieblingsgedicht analysieren. Ja, das ist einfach scheiße.
Ja, aber ich finde das aber cool, dass sie es gemacht
haben. Ja, definitiv.
Ich will ja nicht nur stänkern.
Nein, das war super. Ich will es mir auch gerne anhören.
Die Jungs mussten sich auf ein Werk konzentrieren. Das wäre zeitlich, wahrscheinlich sind wir mal echt realistisch, viel zu heftig gewesen, da alle bisher erschienenen Bücher zu analysieren.
Ja, vor allem musst du auch davon ausgehen, wann haben die damit angefangen, ne?
Ja.
Ja, egal.
Also, ja. Machen wir weiter. Genau, analysiert wurden die Charaktere, die wichtigen Charaktere, ich glaube 14 an der Zahl sind es, Robert Baratheon.
Baratheon.
Der war da doch schon tot.
Der war zu... Moment, dazu komme ich gleich.
Okay.
Wichtiger Punkt. Robert, sollen wir es jetzt auf Englisch oder auf Deutsch? Wir sprechen. Egal. Robert Baratheon, Stannis Baratheon, Cersei, Jaime, Joffrey, Tyrion, Tywin Lannister, Arya, Bran, Catelyn Stark, Jon Snow, Robb Stark, Sansa, Dany, Daenerys Targaryen. Das sind die wichtigsten Figuren in diesem Buch in Staffel 3 und 4.
Wo ich dazu sagen muss, dass Robert Baratheon meine absolute Lieblingsfigur war.
Oh, meine auch, ich fand den so geil.
Und zwar haben die jetzt Folgendes gemacht. Entschuldigung, ich muss kurz rülpsen.
Ich muss.
Oh, ist das eklig!
Ey, das musst du im Hintergrund, das hast du hundertprozentig gehört, ey.
Das schneiden wir auch aus.
Ich dachte immer.
Ich muss aufhören, Bier zu trinken während dem Podcast.
Apropos, haben wir noch was hier rumstehen?
Oh, nee, ey.
Ich habe noch eins im Kühlschrank. Die haben jetzt Folgendes gemacht. Bei einer solchen Netzwerkstrukturanalyse wird, wie der Name schon sagt, ein Netzwerk zwischen verschiedenen Figuren und oder Themenkomplexen aufgebaut. Ja, das kann man das wird ganz viel gemacht in der Finanzmathematik zum Beispiel, aber auch immer mehr in so Social-Media-Geschichten. Das kann man aber auch, wie bei diesem Experiment, mit Figuren einer fiktiven Geschichte machen. Und zwar wurde ermittelt, zwischen welchen Figuren gibt es direkte Verbindungen? Also eine direkte Interaktion.
Mhm.
Ja, also die beiden Figuren sprechen wirklich miteinander oder handeln gemeinsam oder gegeneinander. Ja, Das sind direkte Interaktionen. Die wurden in dieser Skizze, also diese Skizze werde ich auch posten, könnt ihr euch gerne mal angucken, mit einem durchgängigen Strich markiert. Dann gibt es interaktive Verbindungen. Das bedeutet, zwei Figuren werden im gleichen Satz erwähnt oder innerhalb von 15 Worten im Buch oder reden übereinander. Das sind indirekte Verbindungen. Die wurden mit einer gestrichelten oder mit einer dünnen Linie markiert.
Dann dürfte Stannis Baratheon keine unwichtige Rolle spielen. Ja. Wird irgendwie im zweiten Satz erwähnt.
Das haben die gemacht, und zwar mit dem kompletten Buch. Das muss man erstmal, also das muss man erstmal durchziehen. Und daraus ergaben sich dann 7 Hauptnetzwerke. Und zwar um folgende Figuren: Jon Snow, Tyrion Lannister, Robb Stark, Bran, Arya, Stannis und Dani.
Das ist mal zu rechnen. Daenerys.
Ach, da.
Die wird in den Buchen
eine Daenerys, Dani. Mhm. Genau. Dann haben die noch weitere Kriterien hinzugefügt. Und zwar die Anzahl der Verbindungen zu einflussreichen Personen, die geografische Nähe zum politischen Geschehen und die eigenständige Machtposition. Die können wir gerne kurz jetzt aufdröseln.
Aber also das mit dem politischen Zentrum, ist das da aufgeteilt oder gehen die da einfach nur von King's Landing aus?
Studie ist der falsche Begriff. Diese Arbeit geht davon aus, dass King's Landing, weil das eben das Machtzentrum ist und da wollen ja auch alle hin.
Naja, also, die Nordmänner nämlich eben nicht, deswegen meine ich das. Ob man das, aber
ja, die aber sind jetzt nicht Landing. Also ich glaube, wir sind uns alle darin einig, liebe Hörer, bitte widersprecht uns, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass King's Landing, der eiserne Thron,
ja, es ist ja die
das Zentrum der Macht
ist. Ich wollte sagen, es ist die Hauptstadt, da sitzt das.
Ja, gut, König auf seinem Thron. Nur innerhalb dieses Game of Thrones, deswegen. Ich kann jetzt auch eigentlich meinen Mund halten. Ich wollte nur sagen, dass sich das halt eben abgrenzt. Also mit dem Norden, der will ja unabhängig sein.
Das finde ich aber eigentlich total geil, weil im Prinzip, wenn ich mir das gerade vorstelle, halt wirklich Mathematiker, die ineinander sitzen, dieses Buch durchgehen, alle möglichen Namen mit Strichelinien und durchgezogenen Linien dann halt unterstreichen. Dann im Prinzip eigentlich nur so ein Zählreim machen draußen. So. Ja. Wie oft kommt er jetzt vor? Machen wir eine Strichliste. Boah, voll Mathe.
Ja. Im Prinzip kann man sich das fast so vorstellen. Ja. Und zwar gehen wir jetzt diese 3 Punkte mal einzeln durch. Die haben das recht ausführlich beschrieben. Ich fasse es nur ganz grob zusammen. Verbindung zu einflussreichen Personen und Nähe zum politischen Geschehen. Hier waren am besten Sansa, Tyrion, Robert. Und zwar Robert, das finde ich recht spannend, obwohl er schon tot war.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber als König bzw. ehemaliger König macht das irgendwie Sinn, dass du Kontakt zur politischen Spitze.
Denn ob eine Figur tot ist oder noch lebendig ist, war für diese Arbeit völlig unerheblich, denn es wurde trotzdem nach seinem Tod noch sehr, sehr viel über Robert geredet.
Ja, eben.
Und er spielte immer noch postmortem eine große Rolle.
Weil er ja aufgrund seiner Rebellion ja auch eine Menge durcheinander
ganz genau
hat. Ganz genau. Und diese ganze, die ganzen Bastard.
Ich wollte gerade sagen, die ganzen Ansprüche auf den Thron, wer ist jetzt Bastard, wer ist kein Bastard, wer hat eigentlich Anspruch drauf, wer ist der Cousin dritten Grades, der Hure von nebenan, der jetzt doch auf den Thron geschissen hat. Ja. Da gibt es ziemlich viele Verwirrungen.
Ganz so natürlich, ich wiederhole mal.
Ich wollte gerade sagen, er ist so richtig mit Pauken und Trompeten abgetreten.
Bei diesem Punkt, also Verbindung zu einflussreichen Personen und politischem Geschehen, waren Jon Snow und Daenerys
völlig egal.
Nicht schlecht, aber die geografische Nähe zum politischen Geschehen war auch ein Aspekt und da kacken die halt völlig ab.
Jon Snow am Arsch der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Jon ist am Arsch der Heide, der ist an der Mauer.
Steht mit dem Rücken zur Wand.
Und
Daenerys ist nicht mehr auf demselben Kontinent.
Genau, Dani ist auf dem anderen Kontinent.
Die macht hier so witzige Sachen, die
frisst Herzen. Aber inwiefern, wo hat denn Jon Snow Punkte geholt?
Jon Snow hat relativ viele Verbindungen zu einflussreichen Personen.
Ja, aber inwiefern?
Jon hat Verbindungen zu
Ned Stark.
Zu praktisch eigentlich allen Herrscherhäusern. Er hat Verbindungen zu den Starks, weil er ja aus dem Haus kommt.
Okay, aber wirklich nur jetzt über die familiäre bzw. politische Situation? Weil niemand redet über Jon Snow.
Ich meine, der Typ wird zum Commander der Nachtwache. Er schreibt Raben.
Dann mit, aber nicht in dem Buch.
Mit, warte mal, wir
ich
sprechen
sagen, hier von... da ist er ja noch nicht. Er wird erst im nächsten Buch
Staffel, doch Staffel 4.
Nein.
Wann wird der Commander? Weiß ich gerade nicht
mehr. Anfang Staffel 5.
Sicher?
Ja, kann ich dir sagen, weil letzte Woche erst geguckt, oder besser gesagt vor 3 Tagen.
oder Ende Staffel 4, Anfang Staffel 5, auf jeden Fall dürfte das noch nicht in dem
Film sein. Okay, aber er war schon Kämmerer von Commander Moment.
Ja, gut, aber was ich mich halt frage, also weil du vorhin meintest, auch über wen geredet wird, spielt ja auch eine Rolle.
Ja, über wen, also wenn man nur erwähnt wird, wenn nur über einen keine gesprochen Sau wird, spielt das auch eine Rolle.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist er immer so der, ja halt der klassische Bastard, der halt wirklich auch so außen vor steht, ständig, der eigentlich ja die ganze Zeit zu Anfang, bis er halt Lord Commander wird, setzt er sich ja auch politisch mit keiner Sache großartig auseinander. Er ist ja nur dabei, seine Stellung in der schwarzen Festung halt zu festigen.
Ja.
Er wird ja da, weil er gemobbt wird und so, weil er dann seinen dicken kleinen Sam da bekommt.
Ja. Wie Frodo, der Protagonist von Herr der Ringe. Egal.
Übrigens, kleiner Sidetrack, ne? Weil George Martin immer gesagt wurde, sein Buch, was er da geschrieben hat, oder sein Drehbuch ist unverfilmbar. Naja. Nachdem Herr der Ringe rauskam, hat er richtig Druck gemacht, gesagt hat, hier, unverfilmbar, ne? So Arschlecken.
Gut, ich habe gerade im Game of Thrones Wiki nachgeguckt, während ihr eure Hasstirade abgelassen hat. In der dritten Staffel stirbt Commander Mormont. Und in der vierten Staffel wird Jon Snow zum Kommandant der Nachtwache, zuerst nur übergangsweise, aber egal.
Genau.
Das heißt, es fließt in diese Berechnung mit ein. Aber Leute,
okay,
das
ist ja egal.
Es ist ja jetzt auch
Wurst. Aber wie gesagt, dann hat er keine, er hat ja zu dem Zeitpunkt dann noch keine politischen...
Doch, alleine die Tatsache, dass er Raben schreibt mit King's Landing... ist eine Verbindung zu verschiedenen sehr mächtigen Positionen.
Aber weil du halt sagst, er wird ja dann erst Lord Kommandant. Dass er das wird, ist ja im Prinzip nur ein blöder Zufall.
Das spielt ja für die Mathematik
an der Stelle keine Rolle. Ja, doch, ihm wird ja das Ruder in die Hand gegeben und danach wird er ja nicht sofort politisch aktiv. Erstmal kämpft er ja.
Das ändert ja nichts an der Mathematik seiner politischen
richtig.
Politischen Einflusses.
Also bei dieser, ich möchte das nochmal betonen.
Ja, okay. Ja,
ich möchte das nochmal betonen. Ja. Das wird hier wirklich rein nominell erfasst.
Okay, nee, dann hast du recht.
Ob Jon Snow...
Also ich würde auch nicht gegen mich wundert es nur.
Ob Jon Snow per Raben mit King's Landing... die neuen Schlachtpläne austauscht oder ob er nur schreibt, hey, Tobi hat mir einen Käse geschickt und der schmeckt herrlich, ist völlig unerheblich. Allein die Tatsache, dass er diese Verbindung hat, zählt für diese Berechnung. Ja? Und wie schon gesagt, John ist ja im Moment auch abgeschlagen wegen seiner geografischen Entfernung. Dann kam allerdings noch folgender wichtiger Punkt dazu, und zwar die eigenständige Machtposition. Unabhängig von den Personen im Umfeld. Dieser Wert hat in dieser Berechnung einen großen Einfluss genommen und da rutschten Dany und John wieder nach vorne. Robert kackt ab, weil er tot ist.
Ja, im wahrsten Sinne seiner Eingeweide.
Und zwar soll ich jetzt schon fast das Endergebnis verraten?
Ja, komm mal raus. Ja, komm. Lass knacken.
Die Spitzenränge in dieser Berechnung am Ende haben zwei Personen bekommen, und zwar, das sind die errechneten Hauptfiguren von Game of Thrones zum Ende der vierten Staffel. Jon Snow und Tyrion Lannister.
Ach echt?
Kann ich auch mitleben.
Also ja, kann ich jetzt auch mitleben, aber ich hätte es gedacht tatsächlich, es kommt Daenerys Targaryen raus.
Ja, Tyrion, aber der politische Einfluss
hat einerseits... Zu diesem Zeitpunkt der mathematischen Arbeit hat er eine recht große Machtposition. Er war Hand des Königs.
Ich also alleine auch jetzt am Ende der sechsten Staffel zweimal die Hand des Königs geben von zwei Königreichen.
Ja.
Und erstmal einer nachmachen, kurzer Mann.
Und neben der Machtposition hat er, ich glaube, er ist die Figur, die am meisten Verbindungen hat.
Ja.
Wenn wir jetzt vielleicht mal Varys und Kleinfinger außer Acht lassen.
Er kennt sogar Jon Snow.
Er kennt alle. Er hat Verbindungen zu allen Häusern.
Der war ja auch schon überall.
Ich wollte gerade sagen, der ist und ja auch in ganz Westeros schon rum. Alleine, dass er aus Spaß mit auf die Mauer gegangen ist, nur um über den Rand der Welt zu pissen.
Er hat mit allen schon mal gesoffen.
Ja.
Ja.
Das kann aber auch
gut. Johns gute Platzierung resultierte unter anderem zu den Verbindungen zum Königshaus, wie wir gerade ja schon diskutiert haben.
Mhm.
Auch zum Starkhaus natürlich, zur Nachtwache und
jetzt
zu den Wildlingen.
Oh,
die Wildlinge,
hat allen anderen aber auch wirklich da noch was voraus.
Er ist die einzige Hauptfigur oder die einzige wichtige Figur, die Kontakt oder Verbindungen zu den Wildlingen hat im Norden.
Also vor allem auch zum König des Nordens.
Richtig.
Naja, King beyond the Wall.
Dich einmal auf Schnee gebettet, ne? Er weiß zwar nichts, aber er hat rumgebumst.
Jetzt
beste Voraussetzung. Er ist nicht mal blond.
Jetzt ratet mal, wer auf Platz 3 war. Es ist eine Überraschung, das kann ich schon mal sagen.
Nein.
Die war auch schon über.
Nee, da würde ich fast sagen. Moment, darf ich auch. Wenn du sagst Sansa, ich sag Cersei.
Bin sehr gespannt.
Cersei war nicht so besonders gut, denn Cersei hat zwar eine Machtposition, aber sie hat eigentlich relativ wenige Verbindungen, denn eigentlich hasst sie ja alle bis auf ihre eigene Familie.
Stimmt.
Also die Anzahl der Verbindungen zu anderen mächtigen Personen, gut, kann man jetzt auch anders sehen, aber...
Dann wäre es vielleicht noch Rob oder Jaime.
Sansa.
Ja. Echt?
Ja, Sansa ist die ganz große Überraschung dieser Berechnung.
Ach so, ja klar, na klar,
die spielt ja auch. Ja,
und zwar
ja,
heißt es,
Joint.
Ganz, ganz genau, das ist der Punkt. Sansa hat sehr viel Macht eigentlich, die sie allerdings nicht ausspielt.
Und zwar heißt es,
lasst mich kurz paraphrasieren aus dieser Arbeit, Sansa ist eine Geisel in King's Landing, wird aber von anderen wichtigen Figuren als Bauer in einer Art Schachspiel genutzt. Sie übt selbst keine Macht aus, es wird aber oft über ihre Macht geredet. Und ihre Macht wird eigentlich eher von anderen Figuren von außen genutzt. Würde sie sich ihrer Stärken bewusst, so die Mathematiker, könnte sie der einflussreichste Charakter des Buches oder der Serie werden.
Das ist ja das, was Littlefinger jetzt am Ende der sechsten Staffel versucht hat, ihr weiß, beziehungsweise ihr zu sagen. Und was sie ja wieder... hat nicht geschehen lassen. Also sie hat Snow ja den Vortritt gelassen. Oder beziehungsweise ne, die anderen haben machen lassen, als
sie ihn sagen, zum King of the North ausgerufen ist ja, haben. Ich wollte gerade sagen, sie ist ja im Prinzip auch wieder ein bisschen überrannt worden, aber ich glaube auch zwischen...
An der Stelle nicht wie sie geguckt hat, die ist überrannt worden. Das hat sie mit Absicht
gemacht. Ja, aber trotzdem, ich wollte gerade sagen, sie hätte jetzt intervenieren können, ist aber auch, wie gesagt, von dieser Gewaltenwucht von John ist jetzt hier der Befreier und der König des Nordens. Ich sag mal, lasst so, vorher gab es ja auch eine Unterhaltung zwischen
Sansa und John. Stopp. Lass uns noch nicht so sehr über die sechste Staffel reden. Wir kommen gleich noch dazu, das Ganze aktuell zu machen.
Ja, okay, dann einmal ganz kurz. Ich glaube, die Position dann zwischen Sansa und John ist klar, zwischen den Figuren untereinander.
Ja. Das spielt bei dieser Berechnung aber hier noch keine Rolle.
Nee, okay.
Wie gesagt, wir sprechen hier über die Vergangenheit. Diese Berechnung stammt aus dem April. Und
Ja, okay, dann so gesehen hat sie natürlich mehr Einfluss, weil sie halt auch direkt ja auch immer am Geschehen dran ist. Mit diesen ganzen Sachen. Alleine ja auch, sie kennt die Lannisters ja besser als alle anderen mittlerweile.
Ja.
Auf John ist übrigens auf Platz 2, auf Platz 1 und zwar mit großem Abstand ist Tyrion. Aus den Gründen, die ich gerade vorhin beschrieben habe.
Genau, ab hier müsst ihr jetzt einmal kurz zurückspulen.
Diese großen Nefretnifron
haben.
Ich werde diese mathematische Arbeit auf jeden Fall verlinken. Auf unserer Website, auch in den Shownotes. Ich werde es bestimmt auch mal auf Facebook posten. Guckt euch das gerne nochmal an.
Als ausdrucken und als Flyer verteilen.
Genau. In der Stadt oder als Klopapier benutzen.
Machen wir das als Spatz verkleidet oder?
Mit dem Kartoffelsack. Und
darf ich dir das Ding reindrücken?
Nee, ich mal mit zwei.
In dieser bevor wir jetzt dann zur sechsten Staffel kommen, beziehungsweise dazu, das in der Gegenwart zu heben, das ist die perfekte Überleitung. Dany ist in dieser Studie Daenerys Targaryen, Rastafarian. ist in dieser Arbeit nur aufgrund der geografischen Entfernung schlecht weggekommen.
Ja, weil die
sie war extrem schlecht gerankt wegen ihrer geografischen Entfernung. Ansonsten hätte sie das Ding wahrscheinlich gewonnen oder wäre Zweiter geworden. Und da kommt, sorry Tobi, gleich. Und damit möchte ich jetzt diese Runde öffnen in der Form, dass wir das extrapolieren auf die sechste Staffel, die jetzt fertig ist. Das ändert sich jetzt.
Ja, denn endlich, nach knapp 6 Staffeln, hat Frau Targaryen es für nötig gehalten, mal ihre bekackten Segel zu setzen. Ich meine, klar, die hatte immer Schwierigkeiten, in die Segel zu kommen. Und dann war sie mal in der Position Königin von Meereen, Befreierin der Sprengerin der Ketten, bla bla bla. Und hatte einen Sitz in dieser tollen Pyramide. Und dann stellt sie sich dahin und sagt, ich bleib jetzt erstmal hier.
Ich wollte gerade sagen,
ich hätte am liebsten den Fernseher verprügelt.
Ich saß auch echt da, als sie dann auch noch mit diesen, weißt du,
Angela Merkel... Ich sperre meine Drachen weg.
Ja, also vor allem dieses, Angela Merkel hat ihre Raute, ne? Daenerys Targaryen sitzt halt immer wie eine Eins, wirklich wie so ein Tetris-Block auf ihrem scheiß Stuhl, total gerade mit einer versteinerten Miene. Und ich mag mir die ja auch nicht gerne angucken, weil ich halt finde, die hat so Ansätze von Bingo-Wings an den Armen und egal, was? Das ist dann jetzt schon, das ist jetzt schon was ganz anderes.
Einfach mordsheiß.
Kurze Erklärung für den Hörer, Bingo-Wings auf Deutsch übersetzt Winkearme.
Das sind die Schwabbeldinger unter den Armen.
Spinnst schon. Du?
Doch, so ein bisschen.
Doch nur die
ich Alter, heute
wo
mir,
guckst du
heute,
denn drauf?
Heute ist es mir wieder aufgefallen.
Ah, die Frau.
Nee.
Nichts gegen Emilia Clarke, die werde ich eines Tages mal
kennenlernen. Die wird mich kennenlernen. aber wie gesagt, so auch in ihrer ganzen Herrschaftsposition, da ist mir halt auch ganz kurz der Po explodiert. Als sie dann noch meinte, sie bleibt dort.
Ja, das fand ich auch echt geil.
Das ist jetzt nicht dein fucking.
Also ich fand sie wahnsinnig spannend und cool. Sehr lange.
Generell.
Aber ja. Ich muss sagen, jetzt in der aktuellen 6. Staffel sehe ich sie mittlerweile tatsächlich relativ kritisch, weil ich finde, dass sie völlig größenwahnsinnig ist mittlerweile.
Total. Die hat im Prinzip dasselbe Problem wie ihr Vater und Tyrion erkennt das.
Ja, also ganz genau. Da spricht das sie auch noch drauf an. Ja.
Also am Anfang war sie motiviert. Mittlerweile finde ich, ist sie. Sie ist durchgeknallt.
Sie ist so ein Mitläufer.
Also,
sie ist so ein Mitläufer. Auch wenn du das bei den Dothraki schon siehst, weißt du, die machen sie dann heiß und sie ist die Khaleesi. Und plötzlich, anfangs ist sie ja noch total devot und fragt ganz viele Sachen, gerade ihre ganzen Mädels. Und plötzlich fängt die an, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Eier zu bekommen. Und ich dann dachte, oh, du kleines Miststück.
Nee, ich glaube, dass das Problem wirklich tiefer geht. Also, wir wissen ja, dass der Vater, dass die Targaryens, wie viele valyrische Hochadelmenschen, waren da keine Menschen, waren ja Valyria, also dieser valyrische Hochadel und vor allem auch die Targaryens, zum Inzest neigten. Mhm. So, und wir hatten jetzt, lass mich nicht lügen, ich komme mit den Namen von den alten Targaryens mal durcheinander.
Ja, so weit müssen wir gar nicht
mehr tief gehen. Der Vater, der Irre King, ja.
der Irre König.
Genau, der ja schon wahnsinnig war. So wie es dazu kam, weiß man, glaube ich, gar nicht.
Pass auf, kann ich gleich sagen, gibt es eine ziemlich geile Theorie.
Ich habe
Fred vorhin erzählt, aber mach mal.
Ja, genau.
Also, Aerys der Zweite.
Genau, Aerys der Zweite. War ja schon direkt ihr, das war ja Aegon.
Ah, stimmt, ja.
Ist aber egal.
Mann, ey.
Wie gesagt, jetzt lass mich ausreden.
Leute, geht auch nicht zu extrem in die
Tiefe. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass der halt schon irre war. So, Wahnsinn ist jetzt nicht direkt vererbbar in den meisten Fällen, aber wenn das halt eben so eine Inzestgeschichte war, ist das schon durchaus möglich. Und seit dem Zeitpunkt, an dem Daenerys nicht nur Macht hat, sondern auch angefangen hat, die Machtstrukturen zu verstehen und ihre Macht weiter auszubauen, was jetzt in der 6. Staffel gipfelt, wo sie sogar den Khalasar, also die Dothraki, wieder hat, plus die Drachen, die ihr jetzt gehorchen und ausgewachsen genug sind,
ja.
Kommt zum Punkt,
scheint Tobi. Sie halt tatsächlich, was Tyrion Lannister ja sagt, größenwahnsinnig zu werden. Also auch eben
voll.
Zu demselben Quatsch zu neigen, wie halt eben ihr Vater oder halt eben auch der Aegon Targaryen.
Ah ja, stimmt, er hatte ja immer...
Vor 400 Jahren noch wieder.
Tyrion hatte ihr ja auch gesagt, was Jamie ihm erzählt hat, was der König von ihm wollte, dass er alle verbrennen wollte. Und
genau dasselbe, was den Tyrion auch
vor. Burn them all.
Wie gesagt, warum der verrückt ist, dazu gibt es eine ziemlich geile Theorie und heute habe ich die halt auch erst verstanden, weil ich die letzte Folge gesehen habe, weil der eine Stark-Bengel, der ist doch die Krähe mit den drei Augen und hat
Bran.
Bran, ganz genau. Ja. Und hat ja diese ganzen Visionen. Und so wie er ja zum Beispiel Hodor kontrollieren konnte,
ja, die
Kinder, gibt
ja.
es eine Theorie, dass halt der Typ, der in diesem Baum war, nee, Quatsch, so ein Bullshit. Jetzt fange ich an, mich selber schon zu verhaspeln. Nein, und zwar gibt's die Theorie, dass der Mad King dieselbe Fähigkeit hatte, sie aber nicht kontrollieren konnte und deswegen ständig die weißen Wanderer und die Truppen im Norden gesehen hat, die Toten. Die kannst du nur töten, indem du sie verbrennst. Krass, und der konnte das nicht mehr voneinander unterscheiden. Also der ist daran quasi ja dann verrückt geworden, aber das hatte halt diesen Ursprung und der hatte immer diese Vision und ist deswegen halt kirre geworden.
Heftig,
in der Birne. Ja. Das fand ich eigentlich ziemlich geil, dass er halt deswegen auch dieses ganze Drachenfeuer gesammelt hat, wie Hulle, damit er halt vorbereitet ist.
Das heißt ja, ich glaube, relativ am Anfang, wenn die Targaryen einen neuen Sprössling bekommen, dann wird eine Münze geworfen. Entweder er wird ein großartiger Herrscher oder er wird völlig irre. Ja. Und Dani sehe ich auch gerade wirklich auf einem komischen Weg, denn am Anfang war sie ja wirklich noch ein recht differenzierter Charakter, mit Licht und Schatten und mit der man oft mitgefiebert hat und man wusste nicht, wie
geht's denn jetzt
mit der weiter. Aber in der 6. Staffel, also so tolle Momente sie hatte, ich glaube, wir alle sind aufgestanden und haben gejubelt, als sie mit dem Drachen mit ihren drei Drachen, die Flotte der Sklavenhändler verbrannt hat. Hammer.
Ja, fand ich auch super.
Auch dieser Spruch mit dem, die Verhandlungen sind fehlgeschlagen, wir verhandeln eure Kapitel.
Aber soweit ich mich erinnere, in der 6. Staffel ist Dani ja wirklich verkommen zu einer One-Lining-Maschine. Die hat ja wirklich nur noch One-Liner abgelassen. Also irgendwelche kurzen, die hat ja echt keinen Dialog mehr führen können. Die hat echt nur noch irgendwelche Sprüche rausgelassen, in denen sie ganze Völker und ganze Welten bedroht.
Und plus, sie sagt noch, ich habe gerade den einzigen Mann oder den Mann verlassen, von dem ich dachte, dass ich ihn mag. Und das Einzige, woran ich denken konnte, war, dass ich es hinter mich bringen will, dass sie nichts dabei gefühlt hat.
Ja.
Ein klassisches Zeichen für, also mangelnde Empathie an der Stelle, ist ein klassisches Zeichen für Psychosen, für Psychopathen-Dasein. Also vor allem für also, ne, mangelnde Empathie ist einfach nichts Gutes.
Ist das, nicht gesund. Das wird die Fortsetzung, The Psych of Thrones, die Psychologie.
Ist aber auch witzig, weil auf der anderen Seite hat sie ja zum Beispiel auch Gefühle für ihre Drachen.
Ne? Ich sage also ja nicht, dass sie ein Psychopath ist. Ich sag,
aber die ist ja sowieso Probleme ganz hat. Komisch. Wer weiß, was da mal vorgefallen ist, weil ja auch dieses ganze
die liked so
gegen Feuer halt unempfindlich. Dann ist sie ja mega intelligent, die ist ja ein Sprachgenie. Ja. Eindeutig. Die kann ja.
Ja.
Man weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Denn
selbst
was,
wenn nicht,
schließt
das ja nicht aus.
Was beim Gucken von Game of Thrones oft vernachlässigt wird, sind die Zeitabstände. Ja. Also es wirkt oft so, als wären zwischen einzelnen Szenen oder Folgen nur ein paar Tage oder Stunden vergangen, weil man einfach den Schnitt, also man sieht ja nur den Schnitt als Zuschauer und nicht, was dazwischen passiert ist. Ja. Aber gerade die Entfernungen, die dort bereisen, implizieren eigentlich, dass da teilweise Tage, Wochen, wenn nicht sogar Monate zwischen den einzelnen Folgen liegen. Das wird ein paar Mal auch angedeutet.
Umso witziger finde ich es dann eigentlich auch noch, dass, und das finde ich zu Recht, sich viele darüber aufgeregt haben, dass Sam durch den Norden wandert und kämpft und macht und tut und die ja da doch campen und Hunger leiden und was auch immer und er trotzdem fett bleibt. Dass sich da viele Fans drüber aufgeregt haben und gesagt haben, so, das kann irgendwie nicht sein. Und sich der Schauspieler dann noch
hingestellt hat
und meinte, so, ihr guckt eine Serie, in der es Zauberei und Drachen und alles Mögliche gibt und regt euch darüber auf, dass ich noch dick bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es auch gestört. Ja,
stimmt.
Mich hat es wirklich auch gestört. Ich dachte,
vor allem, das haben die bei Herr der Ringe klüger gemacht, haben wir das Gamgee abgenommen im Laufe der Handlung.
Das stimmt.
Vielleicht war das Filmcatering scheiße.
Vielleicht war der Schauspieler scheiße. Ja. Nee, war er nicht, er war bei den Goonies.
Nein, ich finde den super.
Ich finde den auch super. Ja. Nee, hallo, der hat Frodo in den Berg getragen.
Ja.
Also bei der Szene muss ich heute noch heulen.
Can't carry it for you.
Leute, wir reden hier, wir reden nicht über Herr der Ringe, wir reden über Gott.
Das war ein Stück.
Gut. Game of Thrones. Wo
waren wir denn stehen geblieben?
Ja, pass auf.
Genau, Daenerys ausgewachsene Soziopathie. Ne?
Das hatten wir schon halb abgeschlossen. Ja,
wenn diese Berechnung hier jetzt nochmal durchgeführt werden würde, dann würde es, glaube ich, bei einigen Figuren anders aussehen. Also ich glaube, dass Jon immer noch ziemlich weit oben wäre, ja, wenn nicht sogar die Nummer 1 wäre.
King of the North.
Er hat ja an Macht deutlich gewonnen.
Ja.
Sansa, die ja auch auf dem dritten Platz war, Ich glaube, Jon und Sansa würden sich jetzt im Moment die ersten beiden Plätze teilen.
Naja, Tyrion hat halt, ich weiß nicht genau, wann ist er zu Daenerys gestoßen? In der fünften Staffel. In der ersten Folge, fünfte Staffel.
Ja.
Nee, stimmt. In der ersten Folge, fünfte Staffel ist er in Essos angekommen und ist dann nach.
Ja, nach, dann ist er nach.
Ein paar Folgen.
Meren.
Ja, also nach ein paar Folgen da halt hingereist. Es kann sein, dass Tyrion dahingehend verloren hat. Es sei denn, wenn, ich weiß nicht, wie das mit dem Gespinne ist. Wenn ist das so wie diese Bacon-Zahl-Geschichte, dass wenn er Kontakt zu Daenerys hat, die Kontakte von Daenerys auch auf ihn für ihn zählen?
Im Prinzip hat er ja sogar mehr Kontakte als sein Vater zum Beispiel.
Das würde sich dann ja addieren.
Ja.
Und damit wäre
ganz kurze Erklärung zur Bacon-Zahl. Das ist ein mathematischer Begriff, der meine Beziehung zu irgendeiner Person definiert. Also ich kenne Tobi direkt. Mhm. Das heißt, wir haben eine Bacon-Zahl von 1, oder?
Genau.
Tobis?
Von 0.
Von 0.
Wenn du eine von 1 hättest, dann stünde ich jetzt zum Beispiel noch dazwischen, weil du kennst mich und ich kenne Tobi, deswegen ist die Bacon-Zahl 1, also ich stehe noch zwischen dir und Tobi.
Wenn Tobi irgendeine Person X kennt, sagen wir mal, Tobi kennt Will Smith.
Ja.
Dann habe ich eine Bacon-Zahl von 1 zu Will Smith, weil ich Tobi kenne. Und Tobi kennt Will Smith. Aber das ist auch egal, das ist gerade unerheblich für unser Thema.
Nee, aber das frage ich mich, ob das in die Rechnung mit einspielt. Also sprich, werden die Kontakte von Daenerys und Tyrion in dem Moment, wo sie sich kennenlernen, kombiniert?
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Eigentlich nicht.
Wenn sie zusammen innerhalb von 15 Worten erwähnt werden.
Tyrion und Daenerys wahrscheinlich dann, ziemlich häufig,
weil die arbeiten ja zusammen. Ja, aber sie kennt jetzt trotzdem auch nicht, sie kennt Cersei nicht, sie kennt
Jaime nicht. In der Theorie schon, wenn Tyrion davon erzählt, ja.
Ja, aber zum Beispiel.
Und er ist ihr Berater.
Ja, aber zum Beispiel, sie kennt ja auch komplett die Starks nicht. Also das Ding ist ja, das Internet überschlägt sich ja auch gerade.
Ich wiederhole, wenn sie ihn fragt, schon. Weil er kennt die ja alle und er ist, sein ja. Job ist es, ihr Berater zu sein. Mhm. Der ja, wird ihr alles erzählen.
Das stimmt, ja.
Tyrion okay. Lannister ist zum ersten Mal freiwillig niedergekniet. Der erzählt ihr alles.
Ja. Ich glaube, der kniete schon oft.
Nein.
Deswegen sagte ich ja,
freiwillig.
Niederknien, nicht hinknien.
Einmal ging ich...
Oh, jetzt habe ich den Einsatz von dem schlechten Gag verpasst.
Einmal nahm ich ein Maultier und einen Bienenstock ins Futter mit.
Das Geile war plötzlich, weiß ich nicht, da läuten dann die Glocken oder so. Ich dachte ernsthaft war so, wie jetzt in dem Tempel klingelt.
Nein, Thema Tyrion finde ich sehr interessant.
Kurz, können wir ganz kurz mal, kannst gleich wieder einsteigen mit Thema Tyrion, aber ich muss dringend pinkeln.
Gut,
machen wir eine Pause.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Wollen wir weitermachen? Wir spielen eine ganz kurze Musik ein und machen einen 12,8 Sekunden weiter. Bis gleich.
Tobis Käse schmeckt nicht gut. Wer wird ihn essen? Wer hat den Mut?
Wir sind zurück aus der Pause, haben uns um unsere menschlichen Bedürfnisse gekümmert und außerdem unsere gegorenen Getränke aufgefrischt. Das, ich glaube, fast den gleichen Satz habe ich in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, bei Watchmen. Und sprechen jetzt weiter über die Figuren in der sechsten Staffel und wie es da aussieht. Wen haben wir noch nicht? Wir haben über Dany kurz gesprochen, wir haben über Jon kurz gesprochen. Zu Tyrion möchte ich noch ganz kurz was sagen, und zwar... Tyrion hat ja hier mit Abstand bei dieser Berechnung gewonnen. In der aktuellen, in der sechsten Staffel, hat man von Tyrion erschreckend wenig gesehen. Tyrion, finde ich, hat in der sechsten Staffel eine im Vergleich zu vorher sehr schwache, untergeordnete Rolle gespielt.
Finde ich nicht. Also der hat relativ wenig Screamtime gehabt.
Ganz Screamtime genau. Ich wollte gerade sagen, er ist wenig gekommen.
Genau,
aber er hat super viel gemacht.
Ich meine, der hat Meereen in der ersten Wirkung den Frieden gebracht, was Daenerys nicht geglückt ist. Gut, der Plan ist jetzt nach hinten losgegangen.
War ja ein sehr wackeliger Frieden.
Ja, war ein sehr wackeliger Frieden, aber er ist damit weitergekommen, also politisch ist er weitergekommen als Daenerys.
Außerdem versucht er im Prinzip ja ein freies Königreich, ein neu gegründetes Königreich zu diplomatisieren und das hat er ja...
Und zu halten.
Und das hat er ja echt gut geschafft, wie er selber sagt. Er hat wieder Leben in die Straßen gebracht durch seinen Friedensabkommen.
Der hat nicht nur die Stadt, wie die Römer so schön nannten, befriedet, wie Daenerys es gemacht hat, also mit Gewalt vom Krieg abgehalten, sondern halt eben wieder, wie er es nannte, Leben in die Stadt gebracht, den Handel wieder aufgebaut, die Religion wieder aufgebaut, das soziale, das kulturelle Leben wieder aufgebaut.
Ja,
und jetzt das hat er alles gemacht. Das hat er nur in relativ wenig Screentime gemacht, weil, ganz ehrlich,
ich sehe das anders. Es wird relativ häufig, ich kann jetzt keine Zitate nennen, aber es wird relativ häufig angedeutet, dass Tyrions Bestreben, wie du gesagt hast, das alles zu befrieden und bla bla bla.
Nicht zu befrieden,
dass das alles, sondern wirklich den Frieden zu bringen. Dass das gute Ansätze waren, aber dass das sehr wackelig war. Die Moral innerhalb des Volkes war recht schlecht und sein militärisches Geschick war ja eigentlich, also in dem Punkt hat er ja abgekackt. Denn das, ich meine, die Slavers sind so, die Sklavenhalter sind mit einer Riesenflotte zurück. Die Master sind zurückgekommen.
Das ist richtig.
Und wollten Stress.
Ja klar, der Plan ist nach hinten losgegangen, aber trotzdem ist der. So, er hat jetzt einen Fehler gemacht, beziehungsweise er hat die politische Situation unterschätzt. Aus Nicht-Kennen der kulturellen
Welt. Ich wollte sagen, er hat sie zu zivilisiert. Auf Westeros-Style
ist
das Ganze angegangen.
Aber das, was er gemacht hat, also wie gesagt, eben nicht die Stadt Meereen zu befrieden, also mit der Androhung von Gewalt unter Kontrolle zu halten, also wie Daenerys es gemacht hat, mit den Zweitgeborenen, mit den Unbefleckten, sondern halt eben tatsächlich es geschafft, das Volk, auch wenn es nur wackelig war, natürlich, es ist ein Anfang, so, ne? Ein Staat oder eine Demokratie wird nicht innerhalb von 10 Minuten geboren. Das dauert, das ist viel Arbeit notwendig. Und das ist anfangs selbstverständlich wackelig. Ich meine, frag mal die Leute, als die Mauer gefallen ist. Die hatten nach 3-4 Wochen auch keinen Bock mehr auf die Demokratie.
Du redest von der deutschen Mauer.
Von der deutschen Mauer, ja. Also das ist halt viele davon heute nicht mal. Also das ist, im ersten Moment ist sowas immer wackelig, die Umstrukturierung eines Systems. Und das hat Tyrion im Gegensatz zu Daenerys gemacht. Er hat das System tatsächlich versucht, umzustrukturieren und nicht nur mit Gewalt runterzuhalten.
Genau.
Und das ist, wie gesagt, nach hinten losgegangen.
Die Ansätze waren da.
Er wollte sie, um Tenacious D zu zitieren, fuck them gently.
Genau. Ich sehe, was diesen Aspekt angeht, tatsächlich relativ viele Parallelen zwischen Tyrion und Ser Davos. Ja. Denn das sind beides Figuren, die eigentlich echt viel drauf haben, die wirklich sehr talentiert sind in dem, was sie machen, die eigentlich auch recht viel Macht haben. Aber das sind keine Führer, das sind keine Leader. Die
sind eine perfekte Nummer zwei, aber die haben trotzdem eine Grundeinstellung, die sie sehr eisern auch vertreten.
Die wollen eigentlich die Macht gar nicht so richtig und die wissen auch, dass die nicht gut sind, darin zu führen. Sie brauchen einen Captain Picard und sie sind die Rikers. Also das sind die perfekten Adjutanten.
Das ist übrigens genau wie was Theon Greyjoy jetzt eingesehen hat. Dass er nicht die Führungspersönlichkeit ist. Gut, der hat natürlich auch einen harten Weg hinter sich, um das herauszufinden.
Wie kommst du denn darauf, Tobi?
Ich erinnere an die Szene mit der Schweinswurst. Dafür hältst du mich.
Ich glaube, hart ist bei Theon und Graufreud schon lange nichts mehr.
Es ist dieser Nummer 2-Gedanke, gerade bei Tyrion, wenn man das jetzt vergleicht mit der ganzen Schlacht im Schwarzwasser, hieß das, ne?
Ja.
Mit der Flotte von Baratheons kleinen Bruder, wie hieß der nochmal?
Der Stannis.
Ich habe gerade nicht zugehört.
Besten kleiner Bruder? Der vom Schatten getötet wurde. Von der Bruder von
Stannis. Stimmt, das war aber trotzdem Stannis Armee. Das war
Renly
Baratheon. Genau, das war nicht Renly's Armee, das war Stannis Armee in der zweiten Staffel. Ne?
Ja.
Ist ja auch egal. Da sieht man ja das militärische Geschick von Tyrion. Also, das hat er ja nun mal. Mhm. Gut, er hatte jetzt einen relativ leicht umzusetzenden Masterplan zufällig, der ihm in den Schoß gefallen ist. Gut, geschenkt. Aber er hat es halt sinnvoll eingesetzt, er hat es ziemlich clever eingesetzt, er hat eine tolle Rede gehalten. Also, was für eine Gänsehaut ich hatte, als er meinte, der sind 1000 tapfere Männer vor unseren Mauern. Lasst uns sie umbringen.
Mhm. Es ist ja, Tyrion,
der Bluthund hat am besten reagiert.
Mir fällt da gerade ein Satz von Tyrion ein, der, ich weiß nicht mehr in welcher Staffel, aber es war relativ früh gefallen ist. Und zwar, er sagte, ich nenne es Strategie und nicht Taktik, aber egal. Und zwar, das ist der die Worte Strategie und Taktik werden oft verwechselt, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Dinge meinen. Taktik ist das Kurzfristige, das Operative. Ja. Also Sache A passiert, ich reagiere jetzt. Was mache ich? Aber Strategie ist ja das Langfristige. Ja?
Das Gesamtpaket.
Das ist ja zum Beispiel bei Echtzeitstrategiespielen oder allgemein bei Strategiegames ist es ja auch eine Unterscheidung. Also Taktik bedeutet...
Meine Taktik, ich baue so und so, meine Strategie ist, mit der Armee hau ich ihn so und so weg.
Genau andersrum. Also Taktik, das Kurzfristige, okay.
Oh, ich bringe voll viel durcheinander heute.
Der Panzer kommt über den Hügel.
Mhm.
Was schicke ich dagegen? Das ist die Taktik, das Kurzfristige. Strategie ist das Langfristige, also wie baue ich meine Basis? Strategie denkt nicht daran, was passiert heute, sondern was passiert morgen, übermorgen, in 10 oder in 100 Jahren. Und Tyrion ist für mich kein Taktiker, sondern er ist ein Stratege, wie er selbst auch gesagt hat. Tyrion denkt nicht daran, was passiert heute oder morgen, sondern er denkt, was passiert in 10 Jahren.
Genau.
Er ist wie das Dominion bei Star Trek.
Ja, und deswegen halt eben dieser ganze Plan, den er hatte mit den Mastern, das war ein super guter Plan, der jetzt halt nach hinten losgegangen ist, aber es war prinzipiell ein guter Plan.
Master nicht so mit
das war halt eben ein strategischer Plan, kein taktischer Plan, wenn du so willst.
Also wenn diese, um mal wieder zurück zur Math zu kommen, wenn wir diese Berechnung jetzt heute nochmal machen würden, diese Netzwerkstrukturanalyse, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Tyrion deutlich abrutschen würde in seinem Platz auf einem ganz einfachen Grund. Er hat seine ganzen Kontakte in Westeros im Prinzip verloren.
Korrekt, ja. Aber er hatte die Kontakte von Daenerys obendrauf. Vor allem, also ich finde vor allem die Position von Daenerys.
Ja, du hast recht.
Das habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. Ich weiß nicht, ob das im On war. Das mit der Addition, weil theoretisch müssen ja die Kontakte von Tyrion, die er hatte, beziehungsweise das Wissen, was Tyrion hat, jetzt auf Daenerys übergehen in der Funktion, also in seiner Funktion als Berater. Weil wenn sie fragt, sagt er es.
Es ist halt nur schwierig festzumachen, ob er halt wirklich noch Kontakte hat, weil, wie gesagt, ich gerade noch eine Folge gesehen mit diesen Gauklern, die da zum Beispiel durchs Land ziehen. Er wird ja sogar im Volk ja schon verhunzt.
Er wurde schon
immer im Volk. Aber halt so, wie sich das Gerücht hält, dass halt Eddard Stark ein Verräter ist.
Genau.
Und das sich in den Leuten, in den Köpfen festgesetzt hat, so setzt sich jetzt halt auch dieser Königsmord durch Tyrion in den Köpfen der Leute halt auch fest.
Ändert da ja nichts dran.
Naja, doch, überleg doch mal, da gehen ja auch andere Häuser mit. Sei es jetzt die Wahrheit oder nicht, aber andere benutzen das ja auch, um sich dann vor anderen dann noch wieder eine bessere Oberhand zu verschaffen in ihrer Argumentation.
Ja, aber das ändert ja mathematisch nichts an seinem
Kontakt. Ja, gut, ja, wenn du wieder aufs Mathematische kommst,
also natürlich.
Nur weil sie ihn nicht mögen?
Ja, nicht so klar.
Ich ruder ein bisschen mit meiner Meinung zurück. Ich lasse mich ja gerne überzeugen. Er würde jetzt nicht auf Platz 7 oder 8 abrutschen, aber er wäre nicht mehr auf Platz 1.
Nee.
Aus einem ganz einfachen Grund, weil er einfach nicht mehr in King's Landing ist.
Ja, ganz schon, das kommt auch noch
hinzu. Ganz einfach.
Und Jon Snow wird ihn wahrscheinlich überholt haben, weil er nicht mehr an der Mauer ist.
Naja, ich glaube, er ist, also ja, Sansa wäre dann.
Sansa,
weil
oder?
Weil die ist wieder in Winterfell, die hat Jon wieder bei sich an der Seite, die ist ganz, ganz dicke mit dem kleinen Winger.
Das ist korrekt. Aber der Kleinfinger ist jetzt mehr oder weniger, also korrigiert mich, ich glaube, so genau wird das gar nicht gesagt, ne? Aber er ist so ein Prinzip der Trosis, der...
Der was?
Er ist der Beschützer der Grünlande.
Der Ersatzkönig der Grünlande.
Trosis?
Trosis, das ist der Thronbesetzer während der Abwesenheit des Königs.
Ja. Wo hast du denn das Wort?
Der Trosis ist aus Herr der Ringe. Ist hier, wie ist er denn? Von
Minas Tirith. Der von Minas Tirith, dieser Trosis, der da so...
Truxis.
Trosis.
Ich könnte mich Truxis nicht heißt entsinnen.
Das Trosis heißt das?
Nee, Truxis.
Kannst du das mal googeln? Ob das Trosis oder Truxis heißt?
Nee, ich hab keinen Bock.
Das ist hier der sich verbrennt.
Egal, im Prinzip ist er derjenige, der den Thron warm
hält. Ist ja auch Wurst, ja.
Okay. So, und das ist ja Littlefinger gerade in den Grünlanden, hier in Riverrun.
Ja.
Heißt das Riverrun?
Das heißt Riverrun, ne? Ich muss dazu sagen, ich habe
To the Moon Door.
Ich hab wirklich alle Folgen auf Deutsch geguckt, weil ich erstmal einfach nur aufholen wollte und jetzt auch nicht weiß. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf Englisch.
Ey, ganz ehrlich, ich habe Game of Thrones voll oft, dass ich nicht wusste, ist das jetzt so ein komischer Fantasy oder Game of Thrones?
Ja, genau.
Oder kenne ich das Wort nicht?
Genau. Also Richard ist ja eigentlich unser OV-Nazi, der alles auf Englisch guckt, weil er, glaube ich, auch am besten von uns Englisch versteht. Aber mir ging es genauso, dass ich beim... Ich habe die 5. Staffel auf Englisch geguckt.
Ich bin der OV-Nazi,
aber ich
heimlich so, wenn ich dabei
bin. Ich bin aber...
super.
Ich habe es auch durchgezogen. Ich habe die 5. Staffel dann auch komplett auf Englisch geguckt. Aber ich gebe es zu, mit deutschem Untertitel. Aus dem Grund, wie Tobi gerade gesagt hat, weil die vernuscheln halt gerne auch mal was. Und es gibt sehr viele...
Dann briedeln die auch
es noch. Gibt ja, es gibt wahnsinnig viele Eigennamen.
Ja.
Und ich, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, ging es mir oft so... War das jetzt eine Vokabel, die ich nicht kenne, oder ist das irgendein Eigenname, den ich noch nicht kenne?
Ja. Aber spielt ja auch keine große Rolle jetzt.
Sei es drum.
Also es ging ja um den Trosis, / Truxis, / Thronwarmhalter, jetzt eben von Riverrun.
Tobi, du bist
königlicher Platzbesitzer.
Du bist so ein Klugscheißer, ich gebe dir deinen Käse wieder zurück.
Was? Du wolltest doch jetzt, du bist doch immer ein Fan davon, dass wir zurück auf den Punkt kommen. Da ist der Littlefinger, im Prinzip in der Position ist er ja, solange der kleine... Ich nuckel an den Titten meiner Mom, bis ich 12 bin, Junge. In der Lage ist, tatsächlich zu regieren.
Robin Arryn.
Genau.
Robin Arryn.
Das heißt, er hat jetzt tatsächlich eine Machtfigur. Hat eine Machtposition inne.
Mhm.
Und eben Kontakt zu Sansa Stark, aber eben auch zu Jon Snow.
Mhm.
Also das heißt, das ergänzt sich da ja an der Stelle. Klar, der Kontakt ist enger zwischen Sansa und Littlefinger.
aber kleine Finger ist quasi an sie dran gewachsen.
Aber so der Kontakt, also mathematisch gesehen, ist natürlich auch zu Jon Snow. Plus die kompletten Häuser des Nordens. Also angefangen mit den Mormons über bla bla bla.
Wie die Karstarks und
wie das heißt. Ja, genau.
Also das würde mich wirklich sehr interessieren, wie bei so einer Netzwerkanalyse... Kleinfinger Lord Baelish jetzt wegkommen würde, denn er hat ja eigentlich selbst keine direkte Machtposition, aber er kann ganz viele Bauern und Spieler auf dem Feld kontrollieren. Das heißt, er hat eine sehr starke indirekte Macht.
Das ist so, wie er sich auch mit dem Eunuchen halt immer im Königssaal dann unterhält oder die sich ja fast schon
Lotvaris
fast schon bashen. Wer kriegt die meisten Informationen und schmutzigen Details über Leute?
Ja gut, aber darüber ist er ja hinaus, weil er sitzt ja jetzt in der Öffentlichkeit. Er ist nicht mehr der Mann im Schatten. Mhm. Er sitzt jetzt in der Öffentlichkeit. Ich meine, der ist der Stiefvater des Lords von Riverrun.
Ja. Tobi, halt mal nicht, du hältst ständig deine Hand vor den Mund, wenn du sprichst.
Das muss er machen,
hast du irgendwelche Notizen auf der Handinnenseite? Nee,
ich neige dazu, viel zu gestikulieren, aber der Tisch macht Geräusche, wenn ich das tue.
Der macht bei anderen Sachen Geräusche.
Mhm. Gut. Haben wir noch wichtige Figuren vergessen?
Ach, ich würde nochmal über Theon Graufold vielleicht sprechen wollen, weil ich finde ja tatsächlich, also seien wir mal ehrlich, dass er den Penis abgeschnitten gekriegt hat. Hey, er hat John Wicks Auto geklaut, ja. Also.
Ich fand's fair.
Ich fand's ein bisschen.
Er hat zwei unschuldige Kinder einfach nur getötet, damit er lügen kann.
Ja, das stimmt schon. Also ich muss aber tatsächlich sagen, bis zum gewissen Punkt, ich habe mich irgendwo gefreut, als sich Ramsay ihn dann richtig vorgenommen hat. Auf der anderen Seite dachte ich mir nur so, okay, jetzt auch mal aus Männersolidarität gesprochen. Huiuiui.
Das mit dem Schwanz abschneiden, das ist schon wirklich hart, aber auch dieses ganze
Folgen. Penis bitte, Penis.
Penis abschneiden, Penis abtrennen, Kastration, Zwangskastration. Mhm. Ziemlich üble Sache, dann dieses Häuten und Brechen, psychisch auch brechen, immer wieder Hoffnung machen, immer wieder zerstören.
Ja, ey.
Das ist.
Das fand ich auch ganz schön hart. Da hat sich der liebe Herr Martin auch ganz schön ausgetobt, muss ich sagen.
Ja.
Also das fand ich auch schon krass. Aber er ist dasselbe.
Er ist ja auch mit Schwiegermutter gedacht.
Der ist ja auch mit Sansa-Schlitten gefahren ohne Ende. Also wie oft mir die leid tat, weil ich auch so dachte, die ist so. Also jeder, der. Also ich muss an dem Punkt dran denken. Jeder, der das neue Tomb Raider zum Beispiel gespielt hat, wo auch jeder dann immer da sitzt und sich denkt so: Boah, Mädel, alter Falter.
Das, du armes Ding.
Ja, so wirklich, du arme Schnecke. Dasselbe dachte ich mir bei Sansa Stark dann auch irgendwann. Ja. Ich dachte, meine Herren, was muss das Mädel nicht alles durchstehen? Ja. Und vor allen Dingen steht immer noch, aber die Tränensäcke sind auf jeden Fall dicker geworden.
Aber sie holt ja jetzt auf, sie wird in Foren und so weiter mittlerweile sehr oft als Dark Sansa bezeichnet. Dark Sansa,
ja. Ja, stimmt.
Weil sie ja, ich glaube, dass sie auf jeden Fall.
Das war nach dem Tod der Tante, als sie sich auch die Haare gefärbt hat.
Ja, ich glaube.
Ich erinnere mich an die Szene, wo sie die Treppe runterkommt,
also
Kleid mit den schwarzen Haaren.
Das ist jetzt keine sehr
Form von Baelish eigentlich.
Ja. Das ist keine sehr provokante These, sondern das ist relativ offensichtlich, dass die noch ziemlich krasse Sachen machen wird, glaube
sie
ich.
Sie hat halt sehr viel in Sachen, wie heißt das Wort? Was verliert man, wenn man trinkt?
Seine Leber?
Sinne? Nein.
Die Leber?
Den
Selbstbeherrschung.
Die Grenze zu Dingen zu machen, Dinge zu machen, die man sonst nicht tun würde.
Hemmschwelle.
Sie hat im Prinzip durch den ganzen Scheiß, den sie durchgemacht hat, sämtliche Hemmschwellen verloren.
Hemdschwellen.
Hemdschwellen.
Ja. Da wird
Kragen. Sie hat ihren Kragen verloren. Also die ist ja jetzt mental in der Lage, alles zu tun. Ich meine, was soll sie auch noch groß schocken?
Sie wurde von ihrem
Ex-Verlobten gezwungen, den Kopf ihres Vaters anzuglotzen.
Sie wurde zwangsverheiratet.
Sie wurde zwangsverheiratet, der Typ hat sich
vergewaltigt
und wir wissen nicht, in welche Körperöffnung, weil das wurde ein paar Mal so ein bisschen umspielt.
Ja.
Während ihr ehemaliger beinahe Bruder, also Zögling, Geisel, Schreck, also irgendwie beinahe Bruder dabei, der gerade, von dem sie die, mehr oder weniger die Geschichte ja schon kennt, was mit ihm passiert ist, dabei zugucken musste, wie das
sie
passiert.
Sie hat Ramsay Bolton an seine eigenen Hunde verfüttert, ohne mit der Wimper zu zucken.
Allerdings.
Also,
und sie hat es in Kauf genommen, dass praktisch die ganze Armee von Jon Snow stirbt aus einem strategischen Grund.
Richtig.
Ja.
Richtig.
Also weil sie weiß ja, sie hat die Armee ja nun mal angefordert und hat Jon Snow nichts davon erzählt.
Ganz genau.
Ey, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, als sie dort...
Da entschuldigt sie sich ja sogar.
Als sie dort auch saß und den Abend vorher Jon irgendwie auch noch mit ihm da tierisch in den Streit gerät, dass die halt zu wenig Männer haben und das ganze Ding nicht gewinnen können. Und er so dachte, oh du dumme Ziege, sag's doch einfach, während die da sitzen, dann ruf doch halt mal kurz rein.
Ja, aber dann
ist jetzt nicht so, dass der... Johnny da jetzt hier irgendwie einen Finger deswegen abschneidet oder so.
Ja, nee, aber das war ja eine Fantheorie,
die sich jetzt bestätigt hat.
Das war also als Battle of the Bastards, die vorletzte Folge der sechsten Staffel gelaufen ist, diese unglaublich geile Mittelalterschlacht, über die wir schon kurz gesprochen haben, war das eine Fantheorie, die die Serienjunkies auch besprochen haben. Es war auch in vielen Foren und so weiter.
Mit seinem valyrischen Gummiband.
Genau.
Das ist perfekt.
Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Jetzt habe ich es vergessen.
Und dann füge ich das kurz ein. Ich habe das gerade schon mal erzählt, das hat Richard gerade angesprochen. Das Beeindruckendste an der ganzen Folge und an der ganzen Schlacht sind nicht Von Von, ist nicht Jon Snow, ist nicht Ramsay Bolton. Es ist das Haarband von
Jon Snow.
Das ist Irrsinn, was der Mann mit seinem Kopf alles durchmacht.
Aus valyrischen
Sitzen. Aus valyrischem Gummi.
Aus valyrischem dreifach geschmiedeten Gummi.
Jetzt,
und vielleicht noch einen kleinen Spaß auch für die Gucker. Ich habe es heute auch wieder gesehen. Wenn Jon Snow zu seinem Pferd rennt, weil er seinem Bruder entgegenreiten möchte, als Ramsay mit Pfeil und Bogen auf ihn schießt. Achtet mal auf sein Schwert. Da sieht man wirklich den valyrischen Gummi.
Das wabbelt rum.
Das wabbelt so vor sich her, wo du so denkst, ja, das ist die Todesklinge, von der jeder Angst hat. Wahnsinn.
Ganz kurz zu dieser Fantheorie, mir ist es gerade wieder in den Kopf geschossen. Sansa hat absichtlich Jon nicht gesagt, dass die Reiter des Grünen Tals kommen, aus folgendem Grund. Hätte Jon gewusst, dass diese Backup-Armee noch dazukommt, hätte er den Angriff verschoben. Ah. Hätte er gesagt, wir warten noch einen Tag, denn dann kommen wir mit einer großen Armee.
Aber dann hätte Ramsay vielleicht auch.
Ganz genau. Hätte Ramsay nämlich mitgekriegt, dass plötzlich eine ebenbürtige Armee gegenübersteht, wäre er in der Burg geblieben und es hätte eine langfristige Belagerung gegeben. So, weil, wie es in der Serie war, also weil Jon überhastet angegriffen hat mit der Wildlingsarmee, die ja viel zu klein war, hat Ramsay einen Ausfall gemacht. Der ist aus seiner Burg raus. Das ist ja wirklich eine sehr riskante Sache, dass du aus deiner Burg raus, also das ist eine krasse Nummer.
Vor allem gerade aus Winterfell, die immer beschrieben wird als eine der unannehmbaren.
Jeder, der schon mal gespielt hat, und gerade es gibt da Belagerungsrunden, so du verlierst, wenn du aus der Burg rausgehst.
Nee, ich meine Winterfell einzunehmen wäre
einen Ausfall zu machen, also seine Burg zu verlassen, um sich auf dem offenen Feld einer anderen Armee zu stellen, ist meistens eine schlechte Entscheidung. Und Ramsay hat das im Prinzip ja nur gemacht, weil er sich sicher war, wie er auch sagt, dass er Johns Armee schlagen kann. Und damit hat Sansa gerechnet. Deswegen hat sie John nicht gesagt, dass im entscheidenden Moment die Reiter vom Grünen Tal dazukommen. Das heißt, Sansa hat gepokert mit dem Leben Johns und der restlichen Armee. Das war eine Fantheorie und die hat sich bestätigt. In der letzten Folge, The Winds of Winter, da haben die nämlich darüber gesprochen. Also da hat ja Jon Sansa zur Sau gemacht im Prinzip dafür, dass sie ihm das nicht gesagt hat.
Ja, ich wollte gerade sagen. Kannst mal sehen, bist du ein Arsch gebumst, bist du gleich viel strategischer unterwegs.
Taktischer,
stimmt. Ja, das war ja schon strategisch, das hat sie ja von Anfang an.
Taktiles Geschick. Nee, das ist für mich immer noch Taktik.
Also jetzt, also nee.
Das ist für mich immer noch Taktik. Das
ist eine Sansa-Strategie gewesen.
Nee, Strategie ist für mich echt was, das sich über Wochen, ja nur, Monate, Jahre hinzieht.
Ja, aber das waren doch mit Sicherheit Wochen, weil den Brief, also ich meine, von Grüntal bis nach Winterfell, das ist eine Strecke. Das heißt, die Armee muss diese Strecke ja zurückgelegt haben. Und seit sie den Brief abgeschickt hat, mit dem Wissen, dass Littlefinger ihr helfen wird, weil er ja einfach unbedingt an die Wäsche will,
Wochen. Was ich übrigens auch nicht glaube, weil ich halt auch Littlefinger für so verschlagen, wie gesagt, für mich ist das so ein richtig schmieriger Arsch. Den halte ich auch für so verschlagen, der gaukelt ihr das wahrscheinlich auch noch vor.
Wo wir gerade beim Thema sind, Kleinfinger ist das beste Beispiel. Er ist auch kein Taktiker, er ist ein Stratege. Ja. Der plant voraus.
Mhm. Genau wie Varys.
Ja.
Das macht die beiden ja so gefährlich.
Gut. Oh ja. Habt ihr eine Lieblingsfigur?
Ja.
Robert Baratheon.
Also meine
okay, machen wir mal. Okay,
nee, meine Lieblingsfigur war, beziehungsweise ist eigentlich immer noch, und ich glaube, da stimmen mir viele zu, ist Tyrion.
Ja, klar.
Tyrion ist meine absolute Lieblingsfigur und deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht in der sechsten Staffel, dass wir relativ wenig von ihm gesehen haben. So cool die sechste Staffel war, Tyrion ist zu kurz gekommen.
Aber er hat einen
guten neuen Satz gebracht. Was ein
Wortspiel! Aber er hat einen guten neuen Satz gebracht mit dem das sind die Dinge, die ich tue. Ich trinke.
I know things. That's what I do, ja.
I know things und ich.
Ja, ich trinke and I know things. Fand ich sehr schön.
Was ist denn eure Lieblingsfigur?
Also, wie gesagt, Robert Baratheon fand ich so unglaublich cool.
Tobi, der Typ ist seit 5 Staffeln tot.
Ich weiß, aber trotzdem, du hast mich gefragt, was deine Lieblingsfigur ist. Ich finde den auf der einen Seite unheimlich spannend, wenn man diese Roberts. Wenn das Roberts Rebellion, ne, nennt sich das ja im Jargon. Also diese Rebellion, die er gestartet hat gegen die Targaryens, aus welchen Gründen mit...
Die Backstory, ja.
Genau, mit Lyanna und so weiter, was ich unheimlich schön finde, dass er praktisch aus Liebe in diesen Krieg gezogen ist. Dann muss er ein Tier gewesen sein. Und ein lächerlicher Kämpfer, wie auch erzählt wird, seinen ersten Menschen umgebracht, mit dem Hammer den Brustkorb zertrümmert.
Ich fand seine Aktion auch schon so geil, dass er ja total sturzbetrunken zu Jaime Lannister, der ja zu dem Zeitpunkt noch seine königliche Wache war, rauskommt und dann sagt, ja, du bist so ein guter Schwertkämpfer und stehst vor meiner Tür, während der König frisst, pisst und fickt.
Genau. Was sagt er nochmal? Genau, ich will zu Ned Stark in der zweiten Folge so, glaube ich, ich will, dass du mein Königreich regierst, während ich saufe, fresse und mich vorzeitig ins Grab hure. Ja. Ich meine, wie kann man so eine Figur nicht lieben? Ich weiß auch gar nicht. Dann auch wieder diesen Lancel Lannister die ganze Zeit quält und so.
Ich würde Geld darauf wetten, dass irgendwann diese Vorgeschichte zu Song of Ice and Fire, Game of Thrones, auch in einer Serie oder in einem Film verarbeitet wird. Vielleicht nicht in einem...
The Game of Thrones.
Vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht nicht in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren, aber irgendwann packen die Scheiße wieder aus.
Ja, sicher, die melken da doch. Mhm. Aber ja, warum nicht? Also ich würde gerne jung.
Ja.
Können wir mal kurz, also von wegen junger Baratheon oder junger Rob Baratheon, wenn ich noch einmal die Fresse von diesem Spacko sehe, der den jungen Ned Stark spielt, raste
ich
aus.
Oh, ich kann dir noch überhaupt nicht sagen.
Der spielt so scheiße.
So ein Stück Holz, der Typ, aber der Synchronsprecher, den finde ich auch
gut. Der Synchronsprecher ist noch schlimmer.
Oh. Der sieht, finde ich, aus wie Barney Stinson.
Ja! Ich dachte auch Neil Patrick Harris, weil der halt so ein Hexenkinn hat und dann so hohe Stirn. Das ist auch so meine Fresse, der sieht einen, aber
finde ich den scheiße.
Hätten sie lieber Sean Bean nochmal jünger machen.
Barney Stinson mit einer Ned Stark Perücke.
Ja, also ganz furchtbar.
Richard, deine Lieblingsfigur?
Ich habe auch mehrere tatsächlich. Also ich persönlich bin ja ein totaler Fan vom gesichtslosen Mann. Ich liebe ihn, ey. Ich finde es so unglaublich gut. Noch dazu halt auch noch ein deutscher Schauspieler, den ich selber auch sehr gerne mir mal angesehen habe. Und ich finde Arya ja ganz toll, weil meiner Theorie zufolge wird die Batman. Die wird eindeutig Batman. Man muss sich nur die Punkte angucken. Sie hat ihre Eltern verloren. Sie hat dabei zugesehen auch noch. Genau, sie hat das mitbekommen. Sie ist dann von zu Hause weg. Sie hat sich kriminellen Gruppen angeschlossen. Sie lernt kontinuierlich irgendwelche fernasiatischen, so sieht es jedenfalls aus, Schwert- und Kampftechniken. Sie kriegt später weiße Augen, schließt sich einer ninjaartigen Organisation an.
Kommt aus einer reichen, wohlhabenden, mächtigen Familie.
Kommt aus einer mächtigen Familie. Und ja, also sorry, für mich fehlt da nur noch der Joker und ein geiles Kostüm, aber ansonsten
tut die Gadgets. Ja, Ramsey Bolton ist leider tot, ne?
Ja.
Hätte einen guten Joker abgegeben.
Oh, Leute, die Gadgets fehlen noch ein bisschen und die Batwheel.
Sie hat doch Nadel. Die hat die Nadel und die hat dieses Gesicht.
Man fehlt
denn mehr als Gesichter von anderen Leuten?
Wir sind da an was dran.
Sie ist so ein bisschen, auch von ihrem Charakter her, hat sie so ein bisschen was von Batman aus Batman vs. Superman, weil sie kocht Menschen. Sie schneidet Kehlen durch, ohne mit der Wimper zu zucken. Also die ist ja auch hammerkrass unterwegs. Also für mich persönlich, ich saß wirklich schon da so, boah, irgendwie ist die toll.
Toller Moment in der, weiß ich nicht mehr, ich glaube, dritte Staffel.
Tobi, nimm deine Hand aus deiner Fresse.
Dritte Staffel war es, glaube ich, oder vierte oder so, als sie noch mit dem Hund unterwegs ist. Und dann diese Banditen auftauchen und er, dieser Fette da irgendwas gemein ist, bla bla. Und dann, warum tötest du mich nicht? Ich kenne deinen Namen nicht. Ich hatte so und so, danke. Das fand ich so geil. Da habe ich sie richtig gefeiert. So.
Und ich finde Jaime Lannister immer besser, muss ich sagen. Anfangs fand ich den tierisch scheiße. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, finde ich den sehr sympathisch. Auch wenn er ein, Motherfucker ist. Sisterfucker.
Ich mochte den eigentlich am liebsten, als er mit Brienne unterwegs war.
Und das ist nämlich auch meine nächste für Brienne von Tart. Ich finde die so geil, ey. Die ist einfach...
Ich finde es schön, dass ich euch nach eurer Lieblingsfigur gefragt habe und ihr einfach alle aufzählt.
Nein, das sind wirklich nur so...
Also auch
ich gehe tatsächlich auch mit Robert sehr mit.
Weil er geil ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil der einfach so, tut mir leid, also wenn ich mal alt und faltig bin... Ja. Hoffe ich, dass ich die Hälfte von dem schaffe.
Wenn ich irgendwann mal König werde, werde ich genau so.
Tobi, du bist im Prinzip genauso, nur dass du nicht König bist.
Korrekt.
Ich wollte gerade sagen.
Und ich habe weniger Haarwuchs. Also zumindest am Kopf.
Ja, das sind eigentlich so die ich persönlich, ich mag viele, aber die favorisiere ich persönlich mit am meisten.
Robert und Tyrion, ganz klar.
Cool.
Und du?
Das Tyrion. Du hast ein Gehirn wie ein
Sieg. Ja, aber ist es nur Tyrion?
Tyrion.
Magst du nur Tyrion?
Ich mag nur Tyrion, ich hasse alle anderen. Ich finde Tyrion... Nein, ich finde Tyrion einfach geil.
Das ist
geil,
mal ganz nebenbei, das ist so ein klassischer Fred. Ich mag das, ich hasse alles andere.
Ja, Tyrion ist einfach geil, denn der hat's einfach drauf. Also der ist ja wirklich ein kleiner Krüppel. Also in den Büchern ist er richtig verstümmelt. Also in den Büchern Song of Ice and Fire hat er keine Nase mehr. In seinem Gesicht ist nur noch ein Loch. Ja, er stimmt. Ist richtig hässlich und verstümmelt.
Und George Martin hat ja auch gesagt, als Emma gefragt wurde, welche seine Lieblingsfigur ist, meinte er auch nur ein versoffener, rumvögelnder Zwerg.
Ja. Aber er weiß einfach, wie man es macht. Er hat Führungsqualitäten, auch wenn er nicht der Leader ist, wie wir gerade besprochen haben. Er hat strategisches Geschick. Er ist ein wahnsinnig vielschichtiger, cooler Charakter. Ich finde ihn geil.
Ich finde auch seine Argumente mal toll. Alleine als die Stelle kommt, wo er verkauft werden soll als Sklave, wo sie noch darüber reden, schneidet ihm den Penis ab, weil Zwergenpenisse bringen was Gutes auf den Markt. Und er sagt, Moment, ihr müsst aber auch den Zwerg mitnehmen, um zu zeigen, dass es auch wirklich ein Zwergenpenis ist. Das wird man sehen. Das hättest du wohl gern.
meine sekundären Lieblingsfiguren sind mittlerweile, Richard, du hast es auch gerade gesagt, Cersei und Jaime. Cersei ist mittlerweile, glaube ich, mein zweiter Lieblingscharakter. Wenn nicht sogar der.
Ich muss auch sagen, ich liebe und hasse sie irgendwas.
Ja, genau.
Und das ein bisschen ist Mitleid mit ihr, weil sie alle ihre Kinder mittlerweile verloren hat. Aber tief
aber im alles tiefsten. Alles aus eigener Schuld.
Ich wollte gerade sagen, aber so auch in meinem tiefsten Innern hasse ich diese Donnerfotze wirklich bis zum Gehen
nicht
mehr.
Ich mag sie nicht.
Ja. Und ich habe Joffrey gehasst, ohne Ende. Und da ist mir auch was aufgefallen. Ich habe nachgeguckt. Es gibt auch, George Martin hält sich ja auch sehr zurück, was so seine Charakterinspiration angeht. Aber tatsächlich, bei Joffrey habe ich auch so viele Parallelen gefunden, dass ich selber nachgeguckt habe, lange gesucht habe und dann gefunden habe, tatsächlich, Joffrey ist angelehnt an Caligula. Der ja auch dafür bekannt war, dass er unglaublich grausam, asexuell und brutal zu seinem Volk und unnachgiebig gewesen sein soll.
Er hat Orgien gefeiert, wie ein Irrer.
Ja. Er hat sie gefeiert, aber nicht großartig mitgemacht.
Ja.
Ich meine, dass ich irgendwo mal so eine Videokassette bei einem Freund rumliegen sah.
Caligula?
Ja, das war ein Porno. Das war ein Pornofilm, der Caligula hieß.
Das war kein Porno. Also ich kenne.
Das war ein Spielfilm,
der heißt.
Ja, vielleicht ist es
der. Caligula, der ist aus den 70ern.
Nee, also.
Aber da wird unheimlich viel gefickt.
Noch ganz kurz zu Cersei. Cersei ist meiner Meinung nach der chronologisch umgekehrte Walter White.
Die ist scheiße, wird immer netter.
Nee, lass mich das ausführen.
Nee, die ist so richtig scheiße, jetzt erst in der letzten Folge gebaut.
Lass mich das mal ausführen, ihr Penner. bei Walter White, Breaking Bad, haben wir hoffentlich alle gesehen, ist es ja so, dass du einen normalen Menschen siehst und innerhalb von 5 Staffeln eine Entwicklung erlebst, wie dieser normale Mensch in Anführungszeichen zu einem Monstrum wird. Du verstehst, wieso er das macht. Tobi, wenn du das sagst, während ich spreche, hören das die Hörer nicht.
Ja, ich hab gedacht, wenn ich anfange zu zitieren, hältst du dein Maul. Du redest ja einfach weiter.
Ja, stimmt, das ist Fritz.
Sag nochmal.
Ich hab gesagt, ich bin nicht im Drogengeschäft, ich bin nicht im Geldgeschäft, ich bin im Imperiengeschäft, sagt er irgendwann mal.
Walter White, ein Mensch, der vom Normalo zum Monster wird. Und Cersei, bei der ist es, finde ich, ganz andersrum.
Bis zur letzten Folge.
Cersei ist ein Monstrum, wie sie am Anfang eingeführt wird. Jeder hasst sie in den ersten 2 Staffeln. Im Laufe der Serie merkt man aber immer mehr und fühlt mit, dass es ein ganz normaler Mensch ist, zum großen Teil nachvollziehbaren Gründen dazu wurde.
Bis auf die letzte Folge.
Ja.
Wo sie einfach mal aus reinem Selbstzweck diese Septa in die Luft sprengt.
Okay, aber Tobi,
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Spatz aber auch gehasst.
Ja, jeder hat
den Spatz gehasst. Diese religiös-fanatische Scheiße da immer, ey.
Sind wir mal ganz ehrlich, Leute, wer von uns hat denn nicht Juhu geschrien, als die Septe gebrannt hat?
Ich
hab
das mega gefeiert. Aber das ändert ja nichts dran, dass, also das spricht, bis auf die letzte Folge gehe ich total d'accord mit deiner Breaking Bad, mit deinem Breaking Bad Vergleich. Nur eben, da eben diese letzte Aktion, das in die Luft sprengen der Septe, aus reinem Selbstzweck passiert ist, ist sie da wieder zurückgerudert. Also da hat sie wieder bewiesen, was für ein Monster sie ist.
Also Cersei finde ich deswegen so geil, weil sie ein wahnsinnig komplexer Charakter ist.
Wahnsinnig komplexer.
Genau, ein wahnsinnig komplexer Charakter ist, den man nach über 6 Staffeln immer noch nicht richtig versteht.
Ja.
Allerdings geht im Prinzip alles, was sie tut, auf ganz grundsätzliche, fundamentale und nachvollziehbare Motivationen zurück. Denn sie hat im Prinzip nur 2 Grundmotive. Erstens Selbsterhaltung.
Ja.
Und zweitens, sie möchte ihre Familie beschützen.
Mhm. Das ist nicht ohne Grund die Löwenmutti.
Und ich meine, welche beiden Motive könnten denn bitteschön besser nachvollziehbar sein?
Sie ist ja auch noch die Löwenmutti.
Mhm.
Aber das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Der Banner mit den Löwen und sie als Übermutter, die Löwenmutter.
Krass. Yeah. Wird Cersei eigentlich mit S geschrieben oder mit C?
Mit C. C.
Doch mit C? Ja. Verdammt, sonst hätte
Cersei.
Sonst hätte ich eine schöne Theorie gehabt, dass immer alle blöden Schlampen in Serien mit S anfangen. Skylar, Cersei. Aber das passt ja dann nicht mehr.
Nennen wir mal eine dritte.
Sabrina aus Total Verhext.
Okay, Leute, mit Sabrina Total Verhext, die bestimmt auch noch vorkommt bei Game of Thrones, schließen wir die Folge heute.
Wir haben es nicht mehr geschafft, über das zweite Thema zu reden.
Es wird zu lang, Leute, und es ist auch wahnsinnig kompliziert, was ich auch geil finde, aber ich glaube, die Köpfe unserer Leser hört auch nicht auf, stimmt, dumm zu sein.
Die Köpfe, ich versuche immer auch schnell mitzulesen. Ja. Ich zeichne auch immer Theater auf Stücke mit.
Das ist aber schnell geschrieben.
Die Köpfe unserer Leser und auch meinen Kopf rauchen mittlerweile aufs Derbste. Und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir machen für heute den Sack zu. Wir sind schon bei über 1,5 Stunden. Die zweite mathematische Arbeit, die sich mit Game of Thrones befasst, die werden wir ein andermal besprechen. Es wird The Math of Thrones Teil 2 geben. Und ich kann schon mal da hinüber teasen. Die finde ich eigentlich sogar noch spannender als das, was wir heute besprochen haben. Ich werde nur ganz grob verraten. Es geht um eine Software, die durch maschinelles Lernen und durch Big Data, wie man das nennt, für alle Figuren in Westeros ausgerechnet hat, wie hoch die prozentuelle Wahrscheinlichkeit von denen ist, zu sterben.
Oh.
Wir werden in dieser Folge für alle wichtigen Figuren eine Prozentzahl bekommen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der oder die abkratzt. Außerdem gibt es viele andere interessante Statistiken rund um Westeros.
Es ist kurz vor Ende der Serie, ist es auch super, das jetzt aufzuführen. man könnte sich das auch sparen. Man müsste einfach nur mal die Schauspielverträge in die Hand bekommen, da sieht man es ja.
Das stimmt. Oder wie dieser Polizist, kennt ihr die Geschichte mit Jon Snow, also mit Kit Harington?
Ja, oh, das fand ich aber auch
heftig. Dass er beim zu schnell fahren erwischt wurde und der Polizist ihn unter der Voraussetzung ihn gehen lassen würde, wenn er ihm verrät, ob Jon Snow noch lebt.
Nee, das Geile ist, er hat ihm nur gesagt, dass er ihm was Neues aus der Staffel, aus der jetzigen erzählt. Ja, er hat nur gesagt, wie es weitergeht. Und Kit Harington meint einfach nur, also ich überlebe.
Ja.
Also um final noch eine Sache schon mal vorwegzunehmen. Diese Software, die wir vorstellen werden in der nächsten Math of Thrones Folge, die hat tatsächlich eine über 70-prozentige Wahrscheinlichkeit bewiesen, mit der sie den Tod der Seriencharaktere voraussagt.
Hat sie Jon Snows Tod vorausgesagt?
Das werden wir dann besprechen.
Das will ich jetzt wissen.
Ja. Wir können dann ja wieder, er kann es uns ja schon sagen, wir gehen jetzt nämlich noch kategorisch auf die Nachbesprechung, auf den allwissentlichen Balkon.
Auf eine wichtige
Unterhaltung. Genau, aber ich werde euch da gar nicht zu viel verraten, denn ich mag es, euch zu überraschen mit solchen Sachen in den Folgen.
Ja, das machst du eh nicht.
Gut, Freunde.
Ja, komm, man sagt zu.
Wir machen jetzt die Kack- und Sachgeschichten zu. Es ist bei uns auch schon fast 1 Uhr nachts.
20 vor 1.
Fährst du mich nach Hause?
Ja, können wir jetzt mal kurz die Folge beenden? Ja, ich fahre dich nach Hause, du Schnorrer.
Ja, schaut auf unserer Website vorbei, kack-und-sachgeschichten.de. Besucht uns auf Facebook, liked uns. verfolgt, auch bei Twitter, verfolgt unser Social Media Gerammel gerne unter dem Hashtag kack-und-sach.
Ja, ich Gerammel unter kack.
Ihr dürft kichern. Und ich sag's nochmal, weil es uns tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, gebt uns eine 5-Sterne-Rezension mit einem kurzen Text, wie toll ihr uns findet bei iTunes.
Schreibt doch gerne mal auf Facebook, weil unser lieber Fred verwaltet das und der ist sehr schnell im Antworten. Das finde ich auch ganz interessant.
Ja, ich habe nichts anderes zu tun. genau. Schreibt uns gerne Kritik. Schreibt uns gerne, wie toll ihr uns findet. Schreibt uns aber bitte auch, wenn wir was falsch gemacht haben, Anmerkungen. Postet das gerne. Wir lassen uns auch gerne auf konstruktive Kritikdiskussionen ein.
Bis zu einem gewissen Grad.
Bis zu einem gewissen Grad.
Gott sei Dank, weil ihr dürft nicht vergessen, wir sitzen hier am Hebel.
Genau. Beleidigungen löschen wir, drucken sie aber aus
und machen unsere Wall aus Shame daraus.
Und schreiben sie handschriftlich auf Tobis Käse.
Und den verkaufen wir dann, ja.
Gut.
Cheese of Comments.
Oh, cheesy Comments. Das hört
ihr. Cheesy Comments. Cheesy Comments. Alles klar, Leute. Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.
Ciao, ciao.
Abschied, jetzt ist es vorbei.
Sehr gut. Boah, das war anstrengend.
So, jetzt will ich aber nach Hause.
Wir haben leider kein Bier mehr.
Also eins will ich noch trinken, aber das heißt trotzdem.